Hallo und herzlich willkommen zu Folge 67 von Ready for Review, aufgenommen 1. November und passend zu unserer Rentenfolge am Fenster und sich über die bösen, bösen Hacker am Beschweren, die Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel, na, wie läuft's mit der Rente?
1a, ist genau mein Ding, darauf habe ich mein Leben lang hingearbeitet. Ja, denn ich rufe das Ordnungsamt an und beschwere mich über all die komischen Java-Programmierer, die hier mein Internet verschmutzen.
Fun Fact, wo mein Cousin 3 Jahre alt war und wurde gefragt, was er denn so werden möchte, hat er gesagt, er möchte Rentner
Ja,
werden.
schlauer Mensch.
Habe ich mir auch
Ist auch
gedacht.
tiefgründig eigentlich die Antwort, ich möchte Rentner werden. Und dann habe ich sehr viel geschafft, ja. Dann bin ich im Bonuslevel.
Genau, das sind Bonuslevel. Aber fand ich so interessant, so ein Dreijähriger.
Finde ja manchmal
Das möchtest du
überraschen die
werden?
einen. Also das ist
Ja.
ich glaube zwar, dass auch die Quote von Unsinn sehr hoch ist, aber ab und zu ist da mal eine Perle dabei.
Ja, genau.
Sehr
Ja.
schön. Geht's dir gut?
Mir geht's gut. Wir haben heute Allerheiligen. Und ich hatte, dieses Jahr habe ich richtig Glück, denn da mein Hamburger Kunde ja gestern Feiertag hat und ich ja leider heute Feiertag habe, habe ich mir gleich mal ein fettes, langes Wochenende gegönnt.
Ja, das habe ich auch. Witzig. Also nicht wegen Kunden, sondern unsere Tagesmutter hatte diese Woche Urlaub und meine Frau hat dann die ganze Woche Urlaub genommen. Und ich habe gesagt, ja gut, komm, dann mache ich Donnerstag auch. Dann ist der Donnerstag entspannter. Und dann haben wir unsere Tochter das erste Mal bei der Oma übernachten lassen. Was erstaunlich gut geklappt hat. Also wenn wir jetzt öfters machen. Sind schön essen gegangen, haben uns schönen Abend gemacht und heute Morgen war ich pünktlich für meine Tochter wach. Also hellwach, weil du liegst im Bett, denkst so, boah, ich könnte noch 3 Stunden oder 4 Stunden hier liegen und schlafen, aber mein Körper sagt, nein, ich bin wach. Ja, sehr gut. Deshalb, ja, habe ich jetzt auch ein sehr langes Wochenende und ja, schön, dass das geklappt hat.
Ja, mega. Und du hast, habe ich gehört, auch gleich mal die Zeit genutzt, was für Ready for Review zu machen.
Also erstmal, jetzt sind wir bei den Hausmitteilungen, nur damit ich den Sprung, dass ich meinen Chaptermark hier setze. Heute Morgen, vor dem Frühstück noch, habe ich mich ans Notebook gesetzt, denn schon ein bisschen älter her, ich habe jetzt keine News oder so. Unsere Webseite basiert ja auf Eleventy und da kam jetzt vor einer Weile schon die Version 3 raus. Und ja, die haben natürlich die tollsten Erfindungen da eingebaut seit der Erfindung des geschnittenen Brots, aber sie haben vor allem auch das Modulsystem, das sie intern verwenden, geändert. Da gibt es ja bei JavaScript quasi zwei Möglichkeiten. Ich mache es jetzt ganz einfach, wie man Code importiert aus anderen Quellen. Und ganz alt war require, das ist CommonJS, das heißt, du hast diese Logik, const x ist gleich require irgendeine Library oder irgendein Pfad zu einer Datei. Und die dem Java Entwickler oder der Java-Entwicklerin geläufigere Import-Syntax, die so ungefähr so ähnlich aussieht, wie du es so aus Java, Kotlin und so weiter kennst, die ist der offizielle Standard ECMAScript-Module-System, aber ist auch noch nicht so lange Standard und Eleventy hat da drauf halt umgestiegen und Delt. Und dann bin ich heute Morgen erstmal hingegangen und habe mir den Quick-Win abgeholt, weil der Wechsel von Version auf 2 auf 3, die unterstützen weiter CommonJS, muss man dazu noch sagen, einfach geklappt hat. Also das war wirklich schön, du mehrere Major-Updates und Dependencies und alles lief. Und dann habe ich gedacht, ach ja, jetzt noch so ein bisschen rumhacken. Und das ist eigentlich eine sehr stupide, weil du änderst eigentlich immer nur die Syntax bei den Importen und wie du Funktionen nach außen gibst. Das ist aber immer dasselbe. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr stupide. Das habe ich gemacht. Dann sind ein, zwei Sachen mir natürlich doch auf die Füße gefallen. Und dann habe ich ein bisschen mehr umgebaut. Und ja, das ist jetzt passiert. Wir sind jetzt in der Version, also das war Version 3.1. Ich glaube, wir sind jetzt in der Version 3.2, weil ich auch die Erzeugung von den Bildern bei uns in der Webseite nochmal angepasst habe. Und ja, Google Podcasts mal rausgeworfen habe als Plattform der Wahl. Genau, solche Kleinigkeiten. Pagination bei den Episoden, weil wir jetzt ja 67 sind, da braucht man ein bisschen mehr Platz für die ganzen Folgen. Ja, das ist so ein bisschen passiert. Mein Test hat geklappt. Ich habe eben gefragt, und Sandra, siehst du die Änderungen? Und Sandra so, oh, nee. Ja, aber.
Ja, mal, das ist so, wenn du eine Frau, Mann fragst, als Frau, siehst du, was hältst du von meiner neuen Frisur? Wie, welche neue
Du hast
Frisur?
Haare? Spannend. Nee, also, aber das Positive vielleicht immer so ein bisschen aus der IT-Themensicht rauszunehmen, und das finde ich ganz cool, wenn du einen Major-Switch machen kannst, ohne dass dir alles um die Ohren fliegt. Und trotzdem wurde viel passiert gemacht im Hintergrund, ja, finde ich. Das spricht für das Produkt. Dann fühle ich mich gleich immer wieder besser mit dem mit dem gewählten Framework, wenn das ein überschaubarer Merge-Request ist.
Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr.
Ja, genau.
So, das heißt, der Unterbau unserer Homepage wurde auf neue Füße gestellt.
Also zumindest heute Morgen hatten wir alle Dependencies auf Latest and Greatest, und die Webseite sah noch so aus wie vorher.
So
Ja,
aus wie
genau.
immer.
Also läuft, der Podcast
Genau.
kommt weiter raus, also ich hoffe, und Kontaktformular
Ja, wunderbar.
muss noch unser Kontaktformular-Tester testen. Ja. Aber das sollte nicht betroffen sein, muss ich jetzt auch dazu sagen. Das wäre komisch.
Das wär, glaube ich, auch eher fast von Netlify,
Ja,
wenn das
das
jetzt,
wäre ganz komisch, ja.
ja. Aber wer weiß, manche Updates sind manchmal komisch, haben
Ja, und
komische
kleiner
Effekte.
Spoiler, da sprechen wir noch drüber. Du weißt das ja zu schätzen, oder du kennst ja die Komplexität des Frontends jetzt. Und ja. Ja, so muss man mal ein
Spoiler-Alarm.
bisschen, weißt du, hier so
Ja,
Themen schon mal
genau,
teasen,
Teaser.
ne, damit die Leute jetzt
Dann
gespannt
genau.
bleiben. Ja, aber bevor wir dazu kommen, geht es darum, du warst in Hamburg.
Ja, wieder einmal. Ich habe gefühlt den halben Oktober in Hamburg verbracht. Also, ist eigentlich nicht. Also, ich muss ab und zu mal nach Hamburg zum Kunden vor Ort. Das ist auch normalerweise nicht schlimm, denn wir hatten eigentlich ausgemacht, so alle 6 bis 7, 8 Wochen. Das ist eine nette Abwechslung. Nur aus Gründen hat das jetzt bewogen, dass ich alle 2 Wochen jetzt in Hamburg war. Und nicht nur für 1, 2 Tage, sondern von, ich glaube, einmal 5 Tage, einmal 4 Tage. Und ja, irgendwann nervt das dann doch ein bisschen. Nichtsdestotrotz, ich habe versucht, mir trotzdem eine schöne Zeit in Hamburg zu machen. Und unter anderem war ich mit Arbeitskollegen im Brettspielcafé Würfel und Zucker. Die Brettspielfreunde der Nation, ist das auch geläufig. Das ist wohl auch über Hamburger Grenzen hinaus bekannt. Ich habe es mir mal vor Ort angeschaut und ja, ist total empfehlenswert, nette Leute, große Auswahl an Spielen. Und da, also wenn ihr in Hamburg seid, nicht wisst, was ihr zu tun habt, guckt da rein. Die haben auch auf der Meetup, die haben eine Meetup-Seite, wo sie dann auch Events halt, Pronouns, wo man auch halt, wenn man keine Gruppe hat, einfach hingehen kann und einfach nette Leute trifft, um halt zu zocken.
Schön. Kommt auf die Liste. Ich bin ja dieses Jahr auch nochmal in Hamburg. Ich glaube nicht, dass ich es da schaffe, durch die Stadt zu laufen. Ich fürchte, das wird so morgens hin, dann Workshop, Workshop und dann abends wieder zurück am nächsten Tag. Aber mal gucken.
Naja, vielleicht abends halt mal da vorbeischauen. Ist eine Alternative, als mal ins Kino gehen oder in die Kneipe zu setzen.
Das stimmt. Ich glaube, die Kollegen wollen socialisen, von daher. Mal gucken.
Das, hör mal, noch besser. Brettspiele spielen eignen sich sehr gut zum Socializing. Da kommt ein wahren Charakter raus.
Genau, und danach schreibst du die Kündigung, oder? Okay, ja, Gründung, ich habe meine Kollegen. Wobei, ich kenne meine Kollegen schon ganz gut, und bis jetzt fand ich die alle ganz nett. Also, aber vielleicht lernen die mich richtig kennen
Bis
und
jetzt.
sagen dann,
Ja,
oh.
genau.
Ja.
Ja, ich glaube, ich habe das Feedback bekommen nach einer Runde bei einem Spiel. Daher wurde erwartet, dass ich ein bisschen aggressiver spiele. Ich fand, dass ich zu viel zu nett gespielt bin.
Du hast auch schon einen Zettel gehabt. Nett bleiben, nett bleiben.
Ah, genau. Und ich hatte voll den Fame gehabt im Würfel und Zucker. Und zwar, da saßen auf einer anderen Seite Leute und ich dachte mir die ganze Zeit, die Gesichter kennst du irgendwoher, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie wildfremde Leute ansprechen. So, da kennt man sie nicht und dann ist es halt peinlich, vor allem wenn die Kollegen da sind. Aber die haben dann die Gelegenheit genutzt, wo ich mal aufs Klo war, meine Kollegen zu fragen, ob ich D&D bin. Und die Kollegen haben gesagt, du, da haben sich Leute nach dir erkundigt.
Und du sagst, okay, wir müssen hier weg.
Nein, und ich bin dann rübergegangen und dann haben wir so ein Gespräch, wo wir uns vielleicht kennen und dann stellt sich heraus, dass ich den einen wohl von der Sokrates kenne und der andere war aus dem Ruhrgebiet von der Agile Ruhr und war halt witzig. Also mein Gesichtgedächtnis war dann, aber ja. Das Problem ist, du kennst manchmal so viele Leute oder du lernst kennen, dass ich zumindest manchmal nicht sicher bin, ob ich sie wirklich kenne oder Einfach nur von.
Ja, dieser Moment, wenn du mit Menschen dich eine ganze Weile duzt und dann dein Gehirn die ganze Zeit ist, woher kenne ich den? Woher kenne ich den? Wer ist das eigentlich?
Okay,
Ja.
genau.
Ist mir natürlich, habe ich nur von gehört, ist noch nie passiert. Ich erinnere mich immer an jeden.
Nee, na, natürlich nicht. Das ist auch so
Nur
Sandra
Sandra,
Problem.
nur San, es kommt sonst nichts in meinem.
Genau, das ist nur ein
Ja.
Sandra Problem, genau.
Sehr schön. Kommen wir zu weiteren Sandra-Problemen. Kommen wir zum Family IT Support. Wobei eigentlich geht es um eine Lösung, denn
Ja.
wir wollen ja schon lange WhatsApp von unserem Rechner lösen. Und es scheint so, dass die Welt daran arbeitet, uns zu unterstützen.
Ja, und eigentlich hat die Sandra dieses Problem nie gehabt. Denn Sandra hat ihre WhatsApp noch niemals auf ihren Android oder Desktop gelassen. Und die Geschichte ist die, in meiner Brettspielgruppe haben wir die Diskussion, welches Kommunikationskanal. Und ich habe gesagt, mir ist das Medium relativ egal, es sollte nur kein WhatsApp sein. Und ich habe einen in der Gruppe, der will auf partout keinen anderen Messenger benutzen, nur WhatsApp, weil er nicht viele Messenger drauf haben möchte. Und was ich ein bisschen schizophren finde, weil das ist einer, der sich sonst jede scheiße App installiert, und wenn er irgendwo auf Reisen ist. Und deswegen meine ich, ja, aber die anderen Apps installiert sie auch. Der so, nee, aber bei dem Messenger wollte er einfach mal rigoros sein. Und außerdem bin ich der, du, Sandra, du bist das Problem, du bist die Einzige hier, die kein WhatsApp hat. Ne? Ich so, ja gut, dann, du, ich möchte auch keinen bekehren. Und dann die Lösung war die, Axel, sie hat WhatsApp, dann habe ich gesagt, komm, kommuniziert mit Axel. Und ich bekomme dann halt die Lösung, die Endergebnisse halt mit. Und jetzt hat einer aus der Gruppe herausgefunden, dass das Protokoll RCS, was ist, kommen wir nachher zu. Ich musste danach erstmal auch googeln. Jetzt auch für iPhone verfügbar ist. Und dann schrieb er mir, Sandra, das könnte die Lösung für unser Problem sein, denn das ist standardmäßig auf allen iPhones, auf allen Androids drauf. Damit können wir halt eine Brettspielgruppe-Kommunikation aufleuchten. Und ich musste erstmal googeln, was das ist. Was ist das? Das ist wohl der Nachfolger von SMS. Und hat dieselben Funktionalitäten wie halt WhatsApp, Signal, Threema, du kannst da Gruppen bilden, du kannst da Emojis schicken, Videos, Sprachnachrichten, alles, was das Herz begehrt, nur über den Mobilfunkbetreiber. Und es gibt halt zwei, also es gab mehrere Apps für Android, aber eigentlich durchgesetzt hat sich das Google Message, wo Google das gepusht hat. Und iPhone hat jetzt wohl, das musst du besser wissen, in einer der letzten Updates das wohl auch
Genau, also mit dem
freigeschaltet.
nächsten, letzten Major Upgrade, das war einer von den großen Changes mit iOS 18, ist das jetzt gekommen. Ich glaube auf Druck der EU, weil die ihre Apps da aufmachen mussten. Also die Apple hatte ja gerade sowieso zu kämpfen. Und ich glaube, dass das so eine von den Vorgaben waren. Und naja, da sie dann haben sie gesagt, ja gut, wenn wir es in der EU aufmachen müssen, machen wir es überall auf. Sie haben sich halt gewehrt dagegen, weil sie gesagt haben, ihr Protokoll ist sicherer. Nämlich RCS ist, glaube ich, verschlüsselungstechnisch noch nicht ganz toll.
Also es soll Vollverschlüsselung unterstützen, aber es kommt wohl auf den Provider an und auf die Apps. Und wir haben bei uns jetzt festgestellt, dass es wohl noch nicht komplett voll verschlüsselt ist, aber bei der Thematik Brettspiele habe ich mir jetzt gedacht, okay, das soll jetzt
Ich meine,
nicht
auf der anderen
sein.
Seite, wenn mehrere dran sind, spricht das eher dafür, dass da in der Richtung auch schnell was passiert, weil alle irgendwie ein
Ja,
Interesse dran
ja.
haben. Genau, also deshalb ist das jetzt relativ neu. Kann ich auch sagen, also jetzt am Montag kam jetzt iOS 18.1 raus. Und damit die ersten Bugfixes und damit ist es auch erträglicher geworden. Davor waren so Kleinigkeiten. Ne? Also ich habe so iMessage-Gruppen. Da hast du einfach so ein bisschen anderes Verhalten gemerkt. Da hatte ich schon ganz das Gefühl, weil ich auch wusste, dass RCS jetzt auch supportet wird. Ah, wahrscheinlich ist das mit dem Protokoll gerade noch ein bisschen. Ne? Also dass Bilder zum Beispiel nicht sofort geladen wurden und dann eher die Dateinamen da erstmal standen, das war alles, es war alles so ein bisschen jetzt nicht schlimm oder so, waren nur so Kleinigkeiten. Und er wollte immer schnell in den RCS-Modus zurückfallen, wenn er der Meinung war, dass irgendwas nicht geklappt hat. Und ja, klingt schlimmer als es war. Also inzwischen ist das alles super, super gut. Ja, aber das löst ja auch viele andere Probleme. Es ist ja passend Family ICT Support, weil wir haben zum Beispiel noch in der Familie so eine WhatsApp-Family-Gruppe. Und ich will die loswerden. Das ist einer der Gründe, warum ich WhatsApp habe. Ne? Und ich bin jetzt am Überlegen, wie ich das geschickt in der Familie hinkriege. Weil wir haben die große Familiengruppe, die ist natürlich allen heilig. Und es gibt so kleinere Gruppen nochmal. Ne? Also so Opa, Omas und so, die kriegen nochmal in einer eigenen Gruppe Fotos geschickt und sowas, weil man den Familienchannel nicht immer überfluten will. Und ich habe schon überlegt, ob ich diese kleinen Gruppen mal so heimlich migriere, gucke, ob die überhaupt bemerken, dass das da eine andere App ist. Meine ich nicht böse, aber ab einem gewissen Alter, sage ich mal, ist es fast egal, wo die Nachricht aufpoppt, man reagiert drauf, ne? Und wenn ich die dann überzeugt bekomme, dann könnte ich an Weihnachten vielleicht versuchen, die große Migration zu machen. Das ist mein Plan bisher. Mal schauen, ob
Ja.
das da. Wenn es schon mal jemand von Hörerinnen oder Hörern gemacht hat, ich bin für Tipps dankbar. Ich würde das gerne, ich glaube, löschen werde ich nicht hinkriegen, aber ich würde sehr gerne sehr viel meiner Kommunikation da rausziehen.
Ja. Also ich habe mich auch gewundert, dass das halt auch bei den Kollegen, der unbedingt WhatsApp nur hat, das auch funktioniert, aber das, ich habe noch bei mir nochmal reingeschaut. Der Google Messenger, der ist standardmäßig bei Android mit dabei. Und den kannst du auch nicht deinstallieren, sondern höchstens deaktivieren. Deswegen hat bei mir RCP auch von Anfang, oh nee, nicht RCP, sondern RCS am Anfang nicht funktioniert, weil ich diese App halt deaktiviert hatte, weil ich sie nicht brauchte. Und wo ich sie aktiviert habe, dann hat auch RCS bei mir funktioniert und dann, ja gut, dann, also diese App ist halt einfach nicht, verschwindet einfach nicht. Deswegen denke ich mal, ich gebe dir gute Chancen, dass es funktioniert.
Ja, ich werde jetzt mal, ich glaube, ich werde morgen die ersten kleinen Testballons starten. Weil was nicht klappen wird, bin ich mir ziemlich sicher, ist dieses an Weihnachten. Übrigens, ich habe keinen Bock mehr auf WhatsApp. Wir machen das jetzt so und so. Dann kommt, das muss schrittweise das Rollout erfolgen. Und
Ja, nee, also, ja gut, ich habe das Spiel gleich ganz anders aufgezogen. Ich habe einfach gesagt, WhatsApp schon und gut, ich bin da raus. Hier ist meine Liste, wie er mich erreicht.
es ist, ich finde es erschreckend, wie viele Leute ich kenne, die sich sonst also auch viel mit IT beschäftigen, bei denen ich es nicht schaffe, obwohl sie zum Beispiel einen Signal-Account habe, dass sie dort mit mir konsequent kommunizieren. Also mir fallen sofort mehrere Namen ein, ich nenne sie mal nicht, ja, wo dann immer wieder die WhatsApp-Kommunikation von denen gestartet wird, wo ich mir denke, hey, warum WhatsApp? Du bist in der IT, geh da auf die vernünftige App, ich bin da, ich reagiere genauso schnell. Ich reagiere eigentlich noch besser, weil ich es auch am Desktop überall verfügbar habe. Antworte mir doch da drauf, wenn es schon ein Messenger sein muss und iMessage nicht geht, weil jemand ist ja auch okay, Android verwendet, ist mir ja egal. Ja, also von daher ist WhatsApp da, das
Ja.
ist schon schwierig. Aber wir arbeiten dran.
Ja, also was jetzt einer mir gesagt hat, war, er findet es erstaunlich, dass man das nicht ernst nimmt, dass jemand aus der IT arbeitet und sich da ja damit tagtäglich beruflich beschäftigt und halt konsequent WhatsApp ablehnt, dass man das nicht als Warnhinweis nimmt.
Ja, das ist halt diese, ja, es ist aber halt so einfach, ne? Es ist halt dieses, jeder hat's.
Ja, genau.
Also ganz ehrlich, es ist
Genau,
wahrscheinlich ist
genau.
ein bekannter Hack, ne? Also einer der größten Vorteile für mich, für WhatsApp ist es, wenn mich eine Handynummer anruft, die ich nicht kenne und ich gehe nicht dran und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ja, ich will es aber wissen, weil mich vielleicht der Zeitpunkt des Anrufs irritiert oder so, ne? Nummer speichern mit Fragezeichen, bei WhatsApp gucken ist ein Profilbild. Klappt erschreckend häufig, ja?
Ja.
So eine Reverse-Suche. Ja. Aber dann, die Leute denken da halt nicht drüber nach. Das ist halt schwierig, ne? Es muss super einfach sein und am besten alle das Gleiche. Aber das sind dann auch so Details, so Implementierungsdetails, ne? Wenn du WhatsApp nichts umkonfigurierst, wird jedes Foto, was du bekommst, in deiner Fotolibrary gespeichert. Und wenn du in der falschen Gruppe bist oder auch in der richtigen Gruppe und einer halt gerade lustig ist, ja? Dann bist du nur am Löschen. Oder deine Fotolibrary hat keinen Wert mehr, weil wer weiß, was da reingekommen ist, ne? Und
Ja.
ja, so gehen die Leute halt teilweise mit der Software um. Ja, was soll man sagen?
Ja, ich, ja, also ich kenne das Spielchen halt auch jetzt. Ich bin jetzt in einer neuen Sportgruppe und die Trainerin hat natürlich eine WhatsApp-Gruppe. Und na klar kannst du meine Handynummer haben, aber du wirst mich nicht auf WhatsApp nicht finden. Und dann hat sie mir noch meine SMS. Ja, aber ich soll mir doch echt überlegen, ob ich nicht nur für diese Sportgruppe WhatsApp installieren, das würde die Kommunikation halt vereinfachen. Ich so, danke, aber nein, danke. Und ich habe da auch gesagt, also die wichtigsten Infos, wie dass sein Kurs ausfällt, das bekomme ich halt normal über E-Mail, über das System. Und ich kann ihr gerne SMS schicken, wenn ich weiß, dass ich nicht komme, damit sie dann Bescheid weiß. Aber alles andere hat, also diese WhatsApp-Gruppe hat für mich keinen Mehrwert.
Ja,
Und dann guckt sie mich so an und ich sage, ja, ich möchte jetzt keinen, das diskutieren, ob jetzt WhatsApp gut oder schlecht ist. Ich habe für mich entschieden, ich möchte das nicht. Und dann sollte man es einfach akzeptieren. Und der nächste Fun Fact ist, dass ich es gehört hatte, dass sogar die evangelische Kirche, wenn es um Sozialarbeit geht, Jugendgruppen, da auch jetzt auch halt die Anweisung kam, für dienstliche Kommunikation kein WhatsApp aus Datenschutz.
Ja. Aber es wird immer Gruppen geben, wo es schwer ist, rauszukommen. Also bei uns ist auch hier in der Nachbarschaft, gibt es so eine Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe. Und die hat ihre Vorteile, muss man ganz einfach sagen. Du brauchst was, du kannst einfach reinschreiben, irgendeine antwortet hat's. Ne? Oder irgendwie eine Frage oder ein Problem. Ne? Dann, das ist schon eine praktische Community. Ich habe keine Ahnung, wie soll man die wegmigrieren. Das ist unmöglich.
Weiß ich auch nicht. Also klar, haben wir hier auch. Ich bin da raus. Axel ist ein sehr guter Puffer. Das ist halt typisch Mann. Erzählt nicht alles, was da abgeht. Ja. Also Gossip ist nicht so sein Ding, was ich dann total erfrischend finde. Hat aber auch schon zu komischen Effekten geführt, dass ich dann von der Nachbarin voll angemacht habe, ja, ob wir nicht eigentlich mal antworten könnten, welcher Termin uns passt. Ich so, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Klär mich jetzt mal auf. Und wenn das dir so wichtig ist, kannst du einfach mal die Tür rausgehen und 10 Meter weitergehen, bei mir klingeln, wenn du weißt, dass ich kein WhatsApp habe.
Ja, bei uns ist jetzt die Straße gemacht worden und dann haben die von der Straßenbaufirma mitbekommen, dass wir so eine Gruppe haben. Und haben gesagt, das ist viel effektiver, als wenn wir euch Zettel in den Briefkasten werfen. Wenn wir Zettel in den Briefkasten werfen, das haben ja schon 2, 3 Straßen in ihrem Leben gemacht, irgendeiner verpennt es immer, das Auto rechtzeitig da irgendwo wegzubewegen. Und dann ärgern sich alle. Wenn du so eine WhatsApp-Gruppe hast, schreibst du rein, am nächsten Tag alles erledigt, weil es jeder gekriegt hat. Also von daher. Ja, vielleicht muss man da WhatsApp nochmal verpflichten, dass sie das auch implementieren und dass die Leute wenigstens so Opt-out machen können.
Ja gut, auf der anderen Seite, ich sehe es ja. Leute wollen sich damit nicht beschäftigen. Ich habe auch schon genügend Argumente auf Feiern gehört. Ich habe nichts zu verbergen. Ist okay. Ich sag, jeder hat was zu verbergen, aber das ist ein anderes.
Ja, du musst ja nur Social Engineering dir überlegen, ne? Also geht ja nicht drum, dass ich was weiß, was dir irgendwie privat ist, wo du sagst, na, hätte ich vielleicht lieber nicht gehabt, dass die Person es weiß. Vielleicht bekomme ich einfach genug Informationen, um an dein Passwort zu kommen oder an andere kritische Daten ran, ne?
Aber mir ist das halt müßig zu diskutieren. Ich sagte, Leute, so wie ich das akzeptiere, respektiere, dass ihr es nutzen wollt, und so erwarte ich einfach, dass ihr es einfach akzeptiert und respektiert, dass ich das nicht nutzen möchte, fertig. Und was ihr mit euren Daten macht, ist mir scheißegal.
Jetzt bin ich auf dünnem Eis, aber ich frage mich gerade wirklich, wenn die EU Apple dazu gezwungen kriegt, ihr Protokoll zu öffnen und die Anpassung vorzunehmen, dann kriegen die doch auch garantiert Facebook gezwungen, dass WhatsApp da irgendwie offener werden muss. Und warum könnte man das dann nicht machen? Dann wählst du einfach nur deinen Client deiner Wahl. Und wenn das Protokoll das gleiche ist,
ja, ich, gute Frage. Ich frage mich nur, also ich weiß jetzt im Hintergrund nicht, warum die EU Apple das gezwungen hat. Weil bei WhatsApp kannst du ja sagen, WhatsApp ist ja verfügbar auf Android und auf Apple. Und ist das halt für die EU schon, aber ey, das ist so auch, ich bin auch ganz, also ich komme in Schlittern. Ob das jetzt die Begründung ist, warum das, also die Frage ist, warum wurde Apple dazu gezwungen? Hat das was mit der Verfügbarkeit zu tun? Die Interaktion über Geräte hinaus?
Ich nehme es an. Also ich weiß, dass es hier dieser Digital Markets Act wird und wie gesagt, dünnes Eis. Irgendjemand von den Hörern und Hörerinnen und Hörern wird es besser wissen. Und ihr dürft gerne das Kontaktformular nutzen.
Jetzt, die zählen so einen Scheiß, die zählen so einen Scheiß.
Ihr dürft gerne das Kontaktformular uns gerne kontaktieren und uns aufklären. Ich glaube, das war dieses Ding mit den Gatekeepern, dass man gesagt hat, okay, Apple ist dann Gatekeeper, weil die quasi ihre ganze Plattform geschlossen halten und dann die coole RCS-Kommunikation ausschließen. Ich denke mal, dass das die Pumpe, ne? Und dann hat einer von Android gar nicht die Möglichkeit, richtig mit denen zu kommunizieren oder muss WhatsApp nutzen. Keine Ahnung, oder nur SMS und das will ja kein Mensch. Keine Ahnung, ich saug mir was aus den Fingern. Und dass sie dann vielleicht gezwungen wurden. Dass man sagt, wenn das schon die Standard-Message-App ist, dann muss die auch diese Standardprotokolle unterstützen, damit das alles interoperabel ist. Ja, dann frage ich mich aber, wofür brauchen wir trotzdem WhatsApp? Also was ist der Mehrwert dann?
Ne? Ja,
also,
bin ich voll bei dir.
Sehr schön.
Aber der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, ne?
Jetzt frage ich mich, ob die nächste Kategorie kommt, denn wir haben gar nicht drüber gesprochen.
Ja, natürlich. Ach, und ich hatte, ja, sofort Tag hier, zack, ich habe mich nicht vorbereitet. So ein Blödsinn wie beim letzten Mal wollte ich mir nicht antun.
Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie mit ganzen drei Karten, die noch da sind. Kommen wir zu Kochen mit Sandra. Und sie findet es sicher. Ich hatte kurz gedacht, ja, was machen wir denn? Und es gibt, mein Browser lädt neu. Oh, spannend. Linsensuppe.
Ja, und zwar eine rote Linsensuppe mit Kokosmilch. Ich kann schon sagen, ihr müsst keine roten Linsen dafür nehmen. Ihr könnt auch die ganz normalen Linsen nehmen, was ihr halt findet im Supermarkt. Und ich glaube, wir haben eine Premiere, denn das ist, kann sein, dass das schon mal anders war, aber das ist zumindest mir bewusst, das erste Mal bewusst ein veganes Essen.
Jetzt wollte ich gerade deine Aussage, egal welche sie wäre, mit unserer Suche fixieren, aber vegan, dann hätten wir Tags einführen müssen oder sowas. Aber ich könnte mir bei den, ja, ich suche mal, während du erzählst, was es ist, ob wir ein veganes Gericht schon mal hatten.
Ja, also vegetarisch haben wir und ich glaube, ich habe sogar ein veganes Gericht vegetarisch gemacht, weil ich nicht diesen Sahnesatz nehme, sondern normale Sahne. Und damit ist es halt automatisch
Also ich habe schon mal einen
vegetarisch.
Couscous-Salat gefunden, kann ich schon mal sagen.
Ah, okay, gut. Ja, okay, der ist vegan. Okay, gut. Okay, dann haben wir, zumindest habe ich immer bewusst vegan gekocht. Oder ist mir aufgefallen. Und zwar, die Vorgeschichte zu diesem Rezept ist, ich war in Hamburg und da kam Catering zum Mittagessen. Und da war eine leckere Suppe. Wir waren am Rätseln, was das ja wohl ist, bis jemand meinte, ah, das ist wohl eine Lindensuppe mit Kokosmilch. Und da habe ich gesagt, okay, schmeckt so geil, das muss ich mal nachkochen und das würde halt auch super zum Podcast passen. Und nach Hause kommen und losgelegt. Und ja, das ist ein Rezept für 4 Portionen. Ihr braucht Zwiebeln, ein großes Stück Ingwer. Das nimmt ihr, also Zwiebel abziehen, würfeln, Ingwer schälen und fein hacken. Dann rote Linsen nehmen und im Sieb geben, aufbrausen und abtropfen lassen. Ich habe dafür schwarze Linsen genommen, weil ich im Supermarkt keine roten Linsen bekommen habe. Dann, ihr braucht da 200 Gramm rote Linsen dafür. Dann nehmt ihr einen Topf, erhitzt den, tut ein bisschen Rapsöl rein, die Zwiebel sowie die Ingwer darin, 2 bis 3 Minuten dunsten. Das mit den Feinhacken hat bei mir nicht so gut funktioniert per Hand. Ich würde, wenn ihr so einen Zauberstab habt, der so einen Häcksler hat, würde ich dann eher das empfehlen, den zu nehmen. Das kann man auch wunderbar auch damit die mit Zwiebel reinmachen. Schön, schön klein gehäckselt. Dann nehmt ihr die rote Linsen, gibt dazu kurz mit anbraten, dann zu Garam Masala nehmen. Das ist ein indisches Gewürz. Das habe ich jetzt gelernt, das ist wohl dieses Haus- und Hofgewürz bei den Indern. Man kann wohl aber auch Currypulver dafür nehmen. Garam Masala habe ich bei Rewe bekommen. Und das scheint wohl so ein Standardgewürz zu sein, was man bei Rewe gut
Kriegst du auch
kriegen
bei
kann.
Kaufland. Also ich sag mal, in einem etwas größeren Sub und im Edeka, glaube ich, auch, alles, was eine Asia-Abteilung hat, würde ich fast vermuten.
Ja, also das war jetzt, also man muss jetzt nicht extra zum Asia-Shop fahren. Dann mit Gemüsebrühe und zwar 150 Milliliter, gestückelte Tomaten 800 Gramm und mit Kokosmilch 200 Milliliter ablöschen und das Ganze einmal aufkochen lassen. Dann bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel etwa 20 Minuten köcheln lassen. Dann in der Zwischenzeit nehmt ihr so einen halben Bund frische Koriander. Also trocken schütteln, ein bisschen hacken, dann eine Zitrone auspressen, eine halbe Zitrone, ein Teelöffel Chiliflocken nehmen, das habe ich aber weggelassen. Dann, wenn das wegen Tomaten vielleicht noch zu grob, also die noch zu grob sind, dann vielleicht noch ein bisschen pürieren, aber zwar bei den Tomaten, ich hatte, war es nicht der Fall. Und dann das Ganze nochmal dann mit diesen Chiliflocken, Zitronensaft, Pfeffer und Salz abschmecken. Und fertig ist die Suppe. Das Ganze könnt ihr dann mit Baguette servieren, bisschen Koriander drüber bestreuen und fertig ist das Mittagessen.
Ja.
Das ist, wenn ich jetzt unsere Kategorien anschaue. Wo sind meine Kategorien? Da. Und zwar in der Mittagspause kochen essbar, definitiv. Im Büro essbar, Finde ich schon. Das ist jetzt nichts, was da. Also bei Koriander, ich weiß, dass die einen mögen Koriander, die mögen andere nicht, aber ich bin der Meinung, da kann man hier das auch weglassen. Und ich finde, das lässt sich auch gut skalieren zwischen nur ich und das ganze
Ja,
Team.
und Koriander kann man im Notfall auch durch hier Petersilie ersetzen.
Also ich persönlich finde Koriander total geil. Axel findet, dass zu viel davon schmeckt ihm nach Seife. Also das ist dann halt, ja. Vielleicht auch noch ein Tipp mit Ingwer. Also da steht ein großes Stück Ingwer und ich habe schon gedacht, dass ich ein relativ kleines Stück, wenn man das zu viel Ingwer nimmt, dann wird die Suppe recht scharf. Das heißt, wenn man so Schärfe nicht so gerne mag, dann vielleicht ein bisschen mit weniger Ingwer anfangen und dann sich dann, wenn das der Geschmack einen zusagt, vielleicht dann sich dann reinsteigern.
Kommen wir zu Ramsch aus dem Modem. Und zum Enterprise Advent of Code. Damit ich es direkt am Anfang sage.
Und zwar mir ist die Webseite Advent of Craft aufgefallen. Die haben schon die Seite für 24 schon gepublished, ist noch nichts drin. Und ich habe mal reingeschaut, was denn letztes Jahr gekommen sind. Und da waren halt, das sind kleine Programmieraufgaben in Enterprise-Sprachen.
Und PHP.
So wie C-Sharp. Nee, PHP. Ja, und PHP, genau. Nee, PHP ist nicht dabei. Also wie C-Sharp, Java, Kotlin, TypeScript. Und da sind halt Aufgaben aus den Kategorien Refactoring, Clean Testing, Functional Programming, TDD, Design und das so typische Themen, die ich mal im Crafting-Bereich halt beobachte. Und dann sind der Tag 1 war zum Beispiel Make your production code easier to understand. Und das sind halt bei Aufgabencode dabei und das soll man halt dann zum Beispiel refactoren.
Genau.
Und ich finde das zu Advent of Code eine schöne Alternative. Und kommt, würde ich sagen, noch den Enterprise-Realitäten dann eher näher als Advent of Code. Was auch sehr cool ist, weil dann kannst du eine gute Möglichkeit, neue Sprachen zu lernen, aber hier hätte man nah am Arbeiten.
Also ich hab jetzt die 2024 Seite offen und da ist PHP aufgeführt. Also sie haben
Ah,
auch
okay. Das ist
wobei
da.
es ja eine riesige Sprache, sie haben auch so tote Sprachen wie Scala drin.
Stimmt, und Python
Ja,
ist
das ist
auch
ja
noch
auch
mit dabei.
Enterprise.
Stimmt, jetzt mit Maschinen. Ja gut, also 23 war jetzt Python und PHP und Scala nicht dabei. Und ja, dann bin ich ja für dieses Jahr dann gespannt.
Also was ich gut dran finde, das ist ein anderer Schwerpunkt, ne? Also bei Advent of Code ist es ja wirklich, du hast eine irrsinnige Aufgabe, die sehr umfangreich beschrieben ist, ne? Auch immer schön mit Tests drin. Und dann implementierst du was. Und ja, meistens ist es ein Parser, kann ich schon mal sagen. Du parst irgendwas und dann hast eine einfache Berechnung auf den Daten. Und hier ist ja eher so, du verfeinerst deine Coding-Fähigkeiten, ne? Indem du sagst, okay, ich will jetzt besser im Refactoring oder sowas werden. Oder eine. Habe jetzt so ein Beispiel aus 23 gesehen hier. Ich habe was mit X Vorschleifen, schreib den Code ohne Vorschleifen, ne? Und vielleicht ein bisschen mehr ins Funktionale reingehst und so. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Und ich fand auch gut, dass immer eine Lösung dabei war. Also, ja, mal schauen. Vielleicht dies Jahr mal Advent of Craft statt Advent of Code.
In PHP. Obwohl, du könntest es in Python machen. Wir hatten im Vorgespräch, dass du gerne wieder Python
Spoiler, ich
machen
wollte den
möchtest.
Rectile das mit Python. Nein, dann muss ich jetzt kurz raus aus, ausholen. Ich habe, als ich noch jung war,
Als du noch jung
an
warst.
der Uni viel mit Python gemacht. Und ich kann einfach nur sagen, ich will jetzt keine Programmiersprachen ranken und alles. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe einfach gerne damit geschrieben. Ich fand das immer, das hat sich gut angefühlt. Und seitdem habe ich so alle paar Jahre, so wie ich meine Go-Schwäche einmal im Jahr habe, weil ich wieder was mit Go machen will oder mit Rust, dass ich mir so denke, ach, wäre auch eigentlich mal geil, so ein paar Projekte mit Python so ein bisschen nebenbei, ne? Und dann habe ich das Problem, und da kommen wir ja nachher nochmal drauf, dass ich leider zu viel über Softwareentwicklung weiß. Und dann erschlagen werde mit Möglichkeiten, wie man vernünftig Code entwickelt. Und dann ja auch den Ehrgeiz habe, dann will ich es jetzt aber auch richtig machen. Ja, und dann hast du bei Python diesen Kram mit den virtuellen Environments und dann gibt es da natürlich tausend, gefühlt tausend Varianten. Also wenn ihr jetzt Python-Entwickler seid, einen unserer Hörer, kenne ich da. Das ist jetzt gerade nicht fundiert, was ich sage, ne? Aber es ist gefühlt, es gibt für alles tausend Varianten. dann haben die nochmal 1 Million Formatter und anderes Tooling, was du da reinziehen sollst. Und wahrscheinlich, wenn du da in der Bubble drin bist, total einfach, total klar, natürlich nimmst du das und das und machst das mit dem und dem und niemand verwendet mehr das und das. Aber wenn du von außen reinkommst und du hast nur Google und ChatGPT so ungefähr und ChatGPT sagt, ich weiß, was vor 5 Jahren hip war, ja, und Google sagt, oh, ich habe hier lauter widersprüchliche Aussagen für dich, nimm dir irgendwas, ist das sehr schwer, in diese Ökosysteme reinzukommen. Und da fehlt schon auf den Standardseiten der dich an die Hand nimmt und sagt, hey, du bist ein fortgeschrittener Entwickler und du weißt schon, was du brauchst. Hier sind mal die wichtigsten Konzepte für dich, wie die großen Kids das hier machen. Ja, wobei ich glaube, bei Python ist ja immer dieser ganze andere Kram, da gibt's ja diese ganzen Anaconda-Sachen und sowas, wo du wer weiß, was alles runterlädst. Was ja nochmal, weißt du, wenn so viele Entscheidungen für dich getroffen und du sitzt da als Mensch und denkst so, warum? Warum brauche ich das jetzt alles? Ich will doch eigentlich nur Hallo Welt auf dem Terminal sehen, ne? Ja, also das ist mein klassischer Python-Rant und ja. Ich weiß nicht, ob ich deshalb auf dem Level bin, dass ich beim Advent of Craft in Python da irgendwas groß lernen würde oder ob ich erst verzweifeln würde die ersten 12 Tage, bis ich wüsste, wie ich den Code richtig formatiere, ja? Also, ja.
Ja gut, ich glaube eher, dass Advent of Craft eher ist, du bist mit deiner Programmiersprache fein. Ja. Und du willst halt andere Programmierskills halt erweitern.
Ich muss noch eins dazu sagen. Ich glaube, ich mache denselben Fehler, was ich Leuten vorwerfe, die über die JavaScript-Bubble reden. Ne? Die da drauf gucken und sagen, es ist ja total irrsinnig, jede Woche ein neues Framework und 1000 Dependencies. Ja, von außen sieht's so aus. Ne? Und ich sag auch im JavaScript-Frontend-Welt, es ist so. Es ist am Anfang verwirrend und es sind viele Konzepte und viele Tools. Und viele Tools, die von sich selbst behaupten, dass sie die einzig wahre Lösung sind, das ist schwierig. Vor allem, wenn du, sagen wir mal, nur mal gerade was machen willst. Ja. Schrecklich.
Oh ja.
Ja. So. Aber liebe Hörerin oder lieber Hörer, an den ich gerade denke, schönen Gruß in die alte Heimat. Ja, darfst gerne, wenn du uns da sagst, das ist wirklich ganz einfach, hier ist das Buch, hier ist das Tutorial, hier steht alles drin. Nehmen wir das, glaube ich, gerne nochmal in der nächsten Folge auf und sprechen ein bisschen über Python. Ja. Zwinker, Zwinker. Ja, aber das brauchen wir alles gar nicht mehr, sehe ich gerade.
Ja, was du brauchst, ist ein Business Model Process Engine und damit sind deine Probleme gelöst.
Oder ein Business Process Model BPMN.
Ich habe da keine Zertifizierung, ich habe das beim Bewerbungsgespräch, ja, ich habe davon gehört, habe auch ein paar Graphen dazu gemalt, das war's.
Business Process Model and Notation.
Oh, Notations, ja. Okay. Dann habe ich mich nur mit Notation. Auf jeden Fall, worüber reden die beiden Bekloppten? Und zwar, wir reden von Operatoren. Operatoren ist ein Fork von Camunda 7 Community Edition. Und warum ist es? Es ist ein Gedanken wert. Und zwar, das Coole an Camunda war, bis vor 1-2 Jahren, dass man da nicht eine fette Software kaufen musste, sondern dass man eine Java-Library bei sich in die Software einbauen konnte. Und die Sachen, wo man wirklich so ein, wer ist dieses Business Process Modeling Engine End Notation? Also wenn ich Business-Prozesse abbilden möchte, dass ich dann genau den Teil, wo ich es machen müsste, das über die Library halt machen konnte. Problem ist, Camunda hat dann irgendwann gesagt, alle machen Cloud, also müssen wir es auch Cloud machen. Und sind mit Camunda 8 haben sie halt eine Cloud-Lösung halt angeboten. Das heißt, du bist gezwungen, halt seine Software umzuschreiben, um dann halt deren Cloud-Lösung halt anzubinden. Und auf mehreren Ankonferenzen habe ich dann mit Leuten, die sich da mehr in der drin Bubble sind, noch ein bisschen unterhalten. Und da kam immerhin, eigentlich ist das der falsche Weg, denn eigentlich ist Camunda halt groß geworden, weil sie diesen Library-Ansatz gefahren haben und viele Firmen halt nicht wollen davon wegmigrieren, weil eigentlich der Library-Ansatz bei vielen Use Cases eigentlich vollkommen ausreicht. Und da kam auch immer die Idee auf, eigentlich müsste man das forken, Aber keine Zeit, kein Geld, kein Gründen, gab es genügend Gründe. Und da war auch die Argumentation, ja, die Zeit, man hat ja noch Zeit, denn Camunda 7 hat noch Long-Term-Support bis irgendwann 25. Und das ist halt ein Problem für die Zukunft. Und wie das mit der Zukunft ist, irgendwo aus Zukunft Gegenwart. Und was ich dann sehr cool, wo ich das dann auf Mastodon gelesen habe, haben sich Leute gefunden, die es im Fork gemacht haben, nennen das Ganze Operaton. Und was ich da sehr cool finde, ist, obwohl da auch Firmen dahinter stecken, die wollen das halt anders aufziehen. Und zwar suchen sie jetzt Möglichkeiten, dass sie einen Verein gründen können, dass dieser Fork halt unter diesem Verein ist, dass dann nicht wieder die Möglichkeit wurde. Möglichkeit besteht oder auch als Argumentation, nicht, dass wieder eine Firma dahin geht und jetzt haben wir alle schon auf Operatoren migriert und dann machen sie auch so einen komischen Move, wie Camunda das gemacht hat. Also auf der anderen Seite, ich kann natürlich Camunda verstehen, die wollen Geld verdienen und mit Cloud lässt sich halt Geld verdienen. Die haben auch bestimmt Investorengelder bekommen und wenn du in Geld investiert, du willst dafür auch eine Rendite haben, also musst du halt Geschäftsfelder finden. Und da aber auf der anderen Seite finde ich dann cool, dass sich dann Leute oder Firmen zusammentun und versuchen das halt anders zu machen. Und wenn jetzt auch noch ein Verein damit gegründet wird, dann ja, umso besser. Dann finde ich das schon, also wo jetzt Open Source immer ein bisschen unter Druck gerät, finde ich das so echt ein cooles Statement an der Stelle.
Ja, grundsätzlich finde ich auch eine coole Idee. Ich frage mich halt immer wieder, also ich hatte halt einfach noch keine positiven Erfahrungen damit, ne? Immer wenn ich das gesehen habe, dass jemand sich damit beschäftigt hat oder das einzufügen, dann hatte man irgendeinen Workshop oder durfte eine Zertifizierung machen und am Ende hat es irgendwie nicht geklappt, ne? Oder ging dann doch nicht. War ja immer dieser Wunsch wieder, oh, wir brauchen gar nicht mehr entwickeln, jetzt muss nur einer den Prozess modellieren und das ist ja nur Kästchen aneinander schieben und dann läuft das alles.
Ja,
Ja,
okay.
genau, das ist das Standard, ist genau,
Ja,
und am besten
ja.
macht Jira das mit seiner KI.
Ja.
Ja, es ist immer das Gleiche.
Ja.
Natürlich ist es ein bisschen komplexer. Es gibt bestimmt auch Anwender, die das machen, sonst gäbe es keine Community, sonst würde man keine Forks machen, sonst gäbe es dann kein Geschäftsmodell. Ne? Ich kann nur von meiner Bubble
Ja.
reden, in der es einfach nicht stattfindet.
Ja, genau. Also ich kann ja auch nur erzählen von Leuten, die halt das halt tagtäglich halt machen und anscheinend gibt es da ein Feld, wo das halt sinnvoll, also ich nehme an, sinnvoll eingesetzt wird, sonst würde man das nicht in großem Stil in diesen Firmen dann einsetzen.
Also das, woran ich mich erinnere, als wir es gemacht haben, also wir haben quasi das Kundenstammdatensystem damals entwickelt. Und da war die Idee, na ja, wenn wir jetzt quasi mit BPNN diese Adapter One oder keine Ahnung, wie es hieß, schreiben, ne? Also dass wir sagen, okay, du hast im Prozess, hole alle Kunden oder hole den Kunden mit dieser Kundennummer, dann geben wir dem das Stückchen Code, was er braucht, um die Kunden zu bekommen. Ne, und schwupps kann er seinen Prozess modellieren und verwendet unsere Systeme oder so. Ne? Und klar, dann brauchst du auch noch weiterhin Entwicklerinnen und Entwickler, um das zu machen. Ja, aber ach, ich weiß nicht. Es sind immer diese
Ja,
Glauben
also
an,
wie
es ist
gesagt.
genauso dieses Jira baut mir meine Anwendung zusammen. Es ist, glaube ich, in der Realität, sobald du komplexere Szenarien hast, noch nichts. Es klappt noch nicht so richtig.
Ja, also ich denke mal, also sag mal so, ich glaube, das hat eine Nische, also was heißt Nische? Es hat wohl seine Daseinsberechtigung, sonst würde auch Camunda nicht jetzt so groß wachsen oder würde keine Investoren finden, die da halt rein investieren. Oder es ist wahrscheinlich, weil wir unwissend sind, weil wir da nicht in der Bubble drin sind. Aber ich sag mal so, ich finde den Move halt cool, dass sich da Leute oder Firmen gesagt haben, okay, wir machen einen Fork und wir wollen das richtig machen und versuchen das auf dem Verein halt
Ja,
auf die
ich
Beine
finde
zu
das auch
stellen.
super. Und es gibt den Anwendungsfall. Also ich glaube, wir sind beide in der Bubble drin und wissen einfach, okay, das ist die Bubble, die daneben ist. Wir winken da ab und zu hin, aber die lassen uns nicht rein. Wir wollen auch nicht rein. Ist in Ordnung. Ist eine andere Party. Ja, ist halt einfach.
Ja.
Ne? Die einen rufen Süßes oder Saures, die anderen denken St. Martin. Zwei Bubbles, ist es in Ordnung. Ja, also ist no offense. Ja. Aber die grundsätzliche Aktion finde ich gut und vielleicht, wenn dann auch eine aktive Community da ist, wenn vielleicht sogar Firmen sind, da sind, die das Ganze finanziell unterstützen, um nochmal so die ganz alten Themen aus der tiefen Kiste zu holen, wäre mega. Finde ich super.
Sag mal so, ich werde es beobachten und ich werde berichten, was sich da tun wird. Auch wenn es eine andere Bubble ist, aber ich bin, ich gucke gespannt, was diese Bubble da macht.
Ja, der Blick aus der Bubble. Ja.
In die
Genau.
andere Bubble.
Apropos verschiedene Bubbles, bei KDE sind unfassbare neue Features dazugekommen.
Eigentlich nicht, aber. ich weiß nicht, wie das auch gesprochen wird. Tiling oder Tiling? Windows?
Windows Tiling? Ist ich hätte jetzt
Linux.
Tiling gesagt, ja.
Wir haben Tiling, okay. Wir müssen auf Tiling. Ist eigentlich in der Linux-Welt ein alter Hut. Ich habe mich damit nie beschäftigt, weil ich keine Lust hatte, noch eine Zusatzsoftware dafür zu installieren. Und mir ist aber jetzt per Zufall, habe ich dann irgendwo gelesen, dass das jetzt mit der neuen Plasma-Version, das als Standard-Feature rudimentär in KDE eingebunden ist. Und da das jetzt mit wenigen Shortcuts oder Einstellungen halt aktiviert war, bin ich damit rumspielen. Und also ich wahrscheinlich habe ich nur die Standard jetzt Features, aber das ist bisher gefällt mir das ganz gut, was ich da sehe. Und zum Beispiel heute für unseren Podcast auch mal dieses Feature genutzt, um meine Fenster hier vernünftig hinzuordnen. Ist denn bei euch in der Mac-Welt?
War
das
bis
Thema?
Zur aktuellen macOS-Version auch immer nur über Zusatzsoftware drin. Da hatte ich auch eine installiert, die habe ich jetzt die MacNet hieß die, glaube ich, oder ja, MacNet. Habe ich jetzt gelöscht, weil ich sie nicht mehr brauche und ich das bei weitem nicht so verwende, wie andere das verwenden. Ne? Also es gibt da ja Leute, die da sehr viel Energie reinstecken, um verschiedene Fenster parallel und auf verschiedenen Bildschirmen zu haben. Trifft auf mich alles nicht zu, weil ich ja Team ein Bildschirm bin und meine Anwendungsfälle meistens sind Fullscreen oder nicht. Ja, oder eigener Bildschirm dafür. Ich weiß noch, damals in meinen Ubuntu-Zeiten noch, da hatte ich immer also 3x3 Fenster angerichtet und dann je nachdem auf den Fenstern immer gewisse Programme. Da wusste ich immer, auf welchen Desktop ich springen musste, um gewisse Programme zu sehen. Und da kommt es auch her, dass ich mich mit einem Bildschirm sehr wohl gefühlt habe. Und jetzt am Mac ist es primär. Meistens möchte ich nur ein Programm gerade sehen und das im Fullscreen. Ich nehme aber jetzt nicht diesen absoluten Fullscreen, den sie da auch am Mac haben, wo du quasi kein Menü mehr und so siehst, sondern nur noch deine App. Maximiere das Fenster einfach nur. Das haben sie jetzt in der aktuellen macOS X-Version oder macOS-Version verbessert. Da kannst du jetzt, wenn du da über die Fenster maximieren Dinger gehst, dann kriegst du verschiedene Möglichkeiten, wo du das Fenster hin positionieren kannst. Und sie scheinen auch integriert zu haben. Das habe ich vorher noch nicht gesehen, habe ich halt auch eine Weile Discord nicht an. Dieses Window-Sharing in der App. Ne, also ich könnte jetzt meinen Browser hier irgendwie in unserer Discord-Session mit dir teilen. Ja. Aber ich traue mich nicht drauf zu klicken, weil da meine Aufnahme stoppt oder keine Ahnung, was passiert. Vielleicht machen wir das nachher nach dem Podcast einmal kurz, um zu gucken. Aber funktioniert. Ich weiß, es gibt ja Leute, die da sehr viel Energie reinstecken. Ich nicht. Wieder eine andere Bubble.
Genau.
Ich finde eher ganz cool, also ich habe jetzt ab und zu festgestellt, dass ich mein iPad als zweiten Device so ein bisschen daneben habe. Und da hat jetzt macOS auch schon seit einer Weile, dass du mit deiner Maus und deiner Tastatur zwischen iPad und deinem Macs springen kannst. Ne? Also auch wenn die nicht mit einem Kabel verbunden sind, wenn das derselbe Apple-Account ist. Oder was sehr cool ist, ist geteiltes Clipboard. Ne, und das ist auch mit dem iPhone möglich. Und manchmal hast du das ja, dass du auf dem iPhone schneller an das Ding kommst oder am Rechner und in einem anderen Device brauchst. Das finde ich wiederum sehr cool und auch gerade am iPad mit einer Maus mal zu sein, je nachdem, oder mit deiner Tastatur, die wechselt mit rüber. Ist jetzt kein Tiling mehr, ist eher so Window Management oder so. Aber das finde ich sehr, sehr charmant. So von der Bedienbarkeit.
Ja, und das unter Linux ist das mit diesem KDE Connect, das ist relativ gut gelöst, dass dann, wenn du im selben Netzwerk bist, dass das Handy halt den Rechner steuern kann, beziehungsweise umgekehrt, Dateienaustausch und auch den Clipboard. Aber so fancy wie Tastatur mit Maus über, das ist Mac Magic.
Ja, es ist wirklich, also ich finde es wirklich fancy, weil du gehst mit deinem Bildschirm, mit deiner Maus so an den Bildschirmrand und dann fühlt sich das so an, als wäre da ein Widerstand. Ne? Also du musst so ein bisschen mehr schieben und dann schwupp bist du auf dem anderen und dann kannst du da und dann kannst du wieder rüber schwuppen. War das nächste nicht schon Thema? Haben wir gesagt, das nächste ist Ramsch?
Ja, also ich habe mich auch gerade gewundert. Weißt du was, wir schieben, ich mache jetzt, weißt du, ich bin total agil.
Ach verdammt, das kenne ich nicht.
und schieb das jetzt mal zu Themen.
Genau. Zuerst, wir haben ja eigentlich versprochen, dass wir heute noch über Agilität sprechen. Passenderweise hat die Sandra ihre Agilität kurz an einem Tag bewiesen, damit wir unsere Kompetenz nochmal unterstreichen können. Da die letzte Folge aber gestern rauskam. Gestern. Ne? Aber das erste Mal dieses Jahr zwei Folgen, yay, im Monat, am 1. und am 31. Wir haben heute vier Dinge, über die wir länger reden wollen. Und deshalb haben wir gesagt, das geplante Thema schieben wir einfach in die nächste Folge auch, weil wir uns erhoffen, dass dann noch Feedback kommt, weil in einem Tag oder an einem Abend ist es vielleicht ein bisschen zu ambitioniert gewesen. Genau, und dann kommen wir zu dem, was wir schon heute angeteased haben, denn die Sandra ist ab heute Full-Stack-Entwickler. Oder seit schon längeren Wochen. Und ich würde auch gerne, wenn ihr jetzt potenzielle Kunden seid, für Frontend-Projekte und React-Projekte entsteigen.
Gut, dass die Webcam noch keine Handklatscher
verteilt. Spätestens jetzt ist klar, dass es keine Live-Aufnahme in Person sein kann, weil das hätte ich nicht überlebt. Ja, das wäre während des Redens hätte man so einen Rumpel gehört.
Sag mal so, du musst es anders formulieren. Bei der Live-Aufnahme in Person hättest du dir das einfach nicht zugetraut.
Das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube eher, dann wäre der Baseballschläger halt rausgekommen und ich hätte während des Redens gemerkt, dass das ein Fehler war. Nein, Quatsch. Ist ja alles gar nicht so schlimm, aber du hast dich in der Frontend-Welt rumgetrieben.
Ja, und zwar, ich brauche für, und zwar, ist auch total witzig, es kommen ein paar Internas, wo ich diese Karte aufs Board geschoben habe, hat es keine 24 Stunden gedauert, wo ich eine Nachricht von Daniel gekriegt habe. Sandra, warum machst du React?
Ja.
Oh, ja. Ja, genau. Warum macht die Sandra React? Und zwar, ich bin dabei, einen neuen Vortrag vorzubereiten und da brauche ich, weil ich das in meinem Vortrag auch so angekündigt habe, brauche ich Beispiele, was nicht nur aus der Java-Welt kommen, sondern auch von JavaScript, um das so um zu demonstrieren, was ist, wenn ich meine Anwendung halt auf zwei Ökosystemen basieren, zwei Technologie-Stack und nicht nur auf Java, weil dann ist das die Frage halt relativ einfach, sondern wie kriege ich das hin? Mein Team muss mit zwei Technologie-Stacks arbeiten. Und was ich dieses Jahr halt vermehrt habe in Arbeit als im Programmkomitees, da kam immer wieder das Thema halt auf, ja, nimm doch ein Build-Tooling aus einer bestimmten Welt und versuch die andere Welt damit auch so rumzustuppeln. Und wir haben das ja schon mehrmals thematisiert, dass das eigentlich eine Kackidee ist. Und ich habe jetzt einen Vortrag für nächstes Jahr, bin ich am Vorbereiten, wie man lokale Entwicklungsumgebungen heutzutage effizient aufsetzen kann. Und da die meisten ihren Technologie-Stack einen guten Griff haben, schaue ich mir das halt an, was ist, wenn ich zwei Technologie-Stacks habe. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Java-Welt ist mein Zuhause. Das ist dann relativ einfach. Nur ich brauche jetzt ein Beispiel, wo auch ein anderer Technologie-Stack ist. Und habe ich mir gedacht, die liebe Sandra hat mit dem lieben Daniel ja mal React gemacht. Also es ist total naheliegend, dass ich in meinem Frontend, was jetzt halt Server-Side-Rendering auf Java basiert, einfach umschreibe und mir ein React-Frontend drauf baue. Und da hat sie gesagt, ja, da muss ich einfach hier React wissen, was sie mir von Daniel vor vielen, vielen Jahren mal aufgebaut hat, mal reaktivieren. Gehst du mal auf die React.dev-Seite und guckst dir mal an. Mal schnell durch da auf Tutorial, um das Wissen mal wieder aufzufrischen. Dann macht die Sandra die Seite auf und was steht da? Ja, wenn du heutzutage eine neue App baust, dann empfehlen wir dir, ein React-Framework zu benutzen. Boom. Und dann, ja. Dann haben sie mir drei React-Frameworks vorgestellt. Und da ich davon alles keine Ahnung habe, habe ich einfach das erstbeste genommen, das Next.js. Und dann bin ich hier wieder in so eine Bubble reingefallen. Denn ich habe mich gewundert, warum sie so mit so Architektur und ja, du musst aber, wenn du Next.js machen möchtest, musst du React können. Also war erstmal so ein React-Beispiel, habe ich ja gut verstanden, alles gut. Da kam Next.js ran und dann fingen sie mir an, Server-Teil, Client-Teil, Netzwerk-Teil. Und da habe ich mir gedacht, Leute, mein Backend steht schon. Ich möchte nur das Frontend machen. Und jetzt bin ich dabei, dass ich eigentlich, also Next.js ist jetzt, so ich das jetzt verstanden habe, die versuchen halt Sachen, die besser mit Server-Side-Rendering zu machen, und die Sachen, die besser in Client-Seite passieren sollen, in der Client-Seite. Das würde aber für meinen Anwendungsfall bedeuten, Ich habe halt ein Client, ein Backend für Frontend und ein Java Backend. Und jetzt bin ich dabei zu gucken, okay, kann ich Next.js trotzdem benutzen und den Server-Side-Rendering weglassen? Oder muss ich halt, was jetzt man sagen kann, okay, für das Beispiel vielleicht zu groß, aber dann halt den Empfehlungen zu folgen, okay, ich habe Client, Backend für Frontend und ein Java Backend. Und da sind wir in diese Falle reingetappt. Ein erfahrener Entwickler aus einem fremden Technologie-Stack guckt sich einen neuen Technologie-Stack an. Und was mir da aufgefallen ist, ist halt, ich fing an, halt viele Sachen auch wegzustreichen, um die Komplexität zu geringen. Das war zum Beispiel, ja, wenn du Next.js lernst, dann würden die empfehlen, auch TypeScript zu lernen. Und ich habe gesagt, nee, das möchte ich jetzt nicht lernen. Ich möchte ja nur ein Frontend bauen. Und weil meine Frontend-Logik halt relativ rudimentär ist, habe ich auch das ganze Testing halt weggelassen, wo dann Daniel meinte, wie, du kannst das Testing noch nicht weglassen? Aber um bei mir halt diese Mental Load halt gering zu halten, aufgrund dessen, weil ich einfach zu viel weiß, habe ich dann gesagt, okay, das sind so zwei Bereiche, die ich erstmal weglasse, um zu gucken, wie ich überhaupt damit klarkomme. Und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich das entsprechend nochmal draufpacke.
Ist dasselbe Problem, was ich mit Python habe. Also, ich hole nochmal kurz aus, um das zu erklären mit dem Framework. Also, React selber ist eine Library, ne? Die eigentlich dafür da ist, dir quasi diese DOM-Veränderungen und alles schön zu rendern und, ne, dann eine gewisse Dynamik mit reinzubringen. Und lang, lang ist es her, da ging es eigentlich immer darum, dass das der große Unterschied zu Angular ist, weil Angular selber ist ja auch ein Framework, ein Single-Page-Application-Framework, also nichts mit Backend for Frontend. Und du musst dir bei React halt immer alles zusammensuchen, wie du es haben wolltest. Ne? Welches Testing-Framework nehme ich? Nehme ich TypeScript, nehme ich JavaScript? Womit mache ich Rest-Kommunikation oder mache ich irgendeine andere Kommunikation? Dann hast du das so zusammengebaut und das ist natürlich eine gewisse Komplexität dahinter. Und über die Schiene aus meiner Sicht kam natürlich auch so ein bisschen dieser Wunsch nach Frameworks. Und dann ist natürlich so bei Next.js, da steckt ja auch ein bisschen was dahinter. Da sind ja Firmen, die ein Interesse daran haben, dass das verwendet und implementiert wird, weil sie selber gerne die Plattform bereitstellen, auf der man das dann deployen kann. Ja, und das war letztes Jahr das große Thema, als die React-Community quasi angefangen hat zu empfehlen, da auf eines von diesen Dingern zu setzen. Weil beides sind kommerzielle Produkte. Ja, mit allen Vor- und Nachteilen, die das Ganze so hat, müssen wir jetzt auch nicht schon wieder hier im Podcast breitreten. Haben wir schon ein paar Fältchen für, ja. Und ja, das ist halt das Problem da gerade, ne? Und so bist du halt nicht, du lernst kein React gerade, du lernst Next.js. Weil React immer noch meiner Meinung nach relativ einfach ist, wenn man HTML und CSS kann. Das darfst du nicht vergessen, das brauchst du nämlich auch noch. Und ja, was brauchst du auch, ja, also. Es ist halt dieses Ätzende, ich betrete ein neues Ökosystem und ich weiß grob, wie es funktioniert, aber ey, ihr habt viel zu viele Optionen für mich.
Ja, also wir hatten ja auch mal darüber diskutiert, wo du meintest zu mir, ey Sandra, bei deinem Anwendungsfall, da würde eigentlich doch React als Library komplett ausreichen. Und da habe ich auch gesagt, ja, vollkommen richtig, nur ich möchte das gerne für einen Vortrag vorbereiten. Und das fühlt sich das falsch an, wenn ich jetzt mit so einem minimierten Stack daherkomme, obwohl die Webseite von React.dev mir was anderes halt suggeriert.
Ja.
Dann ist es, da, das fühlt sich so an, dass die kleine arrogante Backend-Entwicklerin meint, im Frontend-Bereich alles besser machen zu können.
Wir
Und
haben ja.
deswegen gehe ich jetzt einfach mal diesen Weg. Mal gucken, wie lange ich ihn gehe.
Es ist auch irgendwie ein schwieriger Weg, weil dann, ne, wir haben ja drüber gesprochen, du hast mir dein Problem geschildert und so und wir sind ja dabei geblieben, dass du diesen hässlichen Weg gehen solltest und es keinen schöneren Weg gibt. Weil die haben alle ihre Konsequenzen. Was kannst du machen? Du kannst Angular nehmen. Angular ist aber jetzt in der Frontend-Welt gerade, zumindest von dem, was ich lese, immer noch auf dem absteigenden Ast. Auch wenn ich jetzt persönlich, ich habe jetzt gerade sehr viel im Projektalltag damit zu tun, zufrieden bin. Ein paar Sachen sind nicht so schön, aber es ist gerade wirklich eine positive Entwicklung erkennbar. Passt, ne? Aber willst du dann mit einer Frontend-Technologie arbeiten, die vielleicht nicht unbedingt so das repräsentativste ist, weil es ja doch schon eine etwas größere Opposition gibt. Dann kannst du gucken, okay, mache ich Vue. Das ist ja inzwischen nicht mehr so nischig. Wenn ich mir State of JS angucke, ist es ja sogar populärer als Angular inzwischen. Ja, aber vielleicht doch zu nischig. Ne? Und dann alle, die jetzt danach kommen an Frameworks, die du machen kannst, die vielleicht sogar einfacher in deinen persönlichen Use Case reinpassen, werden immer nischiger, wo man dann irgendwann sagt, passt, dann erfordert mein Use Case nicht, dass das auch irgendjemand verwendet, was ich hier erwähne. Ne? Also, ja, manchmal verlierst du, manchmal gewinnen die anderen. Und in dem Fall,
ja. Gewinnen die anderen.
Ja, es ist halt, es ist, aber es ist natürlich, du hast genau dieses Problem. Weil du jetzt ehrlicherweise auch dabei nicht nur einfach jetzt mit Next.js anfängst, sondern kommst du ja auch automatisch auf Ökosystem-Themen. Ne, Code-Formatting und sowas, das ist ja alles Code-Linting und sowas. Da sind ja auch teilweise Lösungen schon wieder bei Next.js mit drin. Schwierig. Ja.
Und wenn man ganz ehrlich ist, bei dem Use Case, was ich haben möchte, da hätte aber HTML, bisschen CSS und JavaScript Plain vollkommen ausgereicht.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Also deswegen, ja, gut, ist aber halt der Demo halt geschuldet. So, und jetzt kommt noch mein What-the-fuck-Erlebnis. Ich dachte so, ich bin ja nicht die Erste, die versucht, Next.js im Frontend und Spring Boot im Backend zu verheiraten. Gucken wir mal, was denn das Internet dazu sagt. Und dann bin ich ja vom Glauben abgefallen. Da gab es echt, also nicht nur ein Tutorial, sondern mehrere Tutorials, die gesagt haben, ja, kein Problem. Du schreibst deine Next.js-Anwendung, lässt das Ganze mit NPM bauen, dann nimmst du halt den Output-Ordner, den Inhalt dieses Output-Ordners und packst das unter Source Main Resource Static in deine Spring Boot und dann kannst du deine Spring Boot-Anwendung bauen und fertig ist die Laube. Sorry Leute, aber das ist doch keine professionelle Softwareentwicklung mehr.
Ja, aber da findest du auch von Leuten, die wir beide sehr schätzen, Artikel, die auch das beschreiben. Es ist halt einfach. Das ist halt diese typische, ich komme aus der Backend-Welt, ich sag euch jetzt, wie ich das mache und aus der reinen Java-Brille passt das auch. Aus der Anwendungssicht zu sagen, ich baue das eine und packe es beim anderen in den Code rein und dann bauen wir nochmal alles zusammen. Ich finde, das klingt einfach falsch. Und dann kommt die Argumentation, je nach Use Case ist die auch richtig, ja, aber sonst brauche ich zwei Container.
Okay, in dem Fall ist es nicht mal die Argumentation, sondern ich frage mich so, auch aus Backend in sich, wie soll ich denn so ein Bild automatisieren? Wie soll das denn funktionieren? Also es kommt meine Bildautomatisierungsbrille und da frage ich mich, wie ich so ein Prozess automatisieren soll.
Ja, indem du Dateien durch die Gegend schiebst.
Ja, aber und Source Main Resources ist eigentlich ein Teil, was man nicht in Git committet. Also, nee, Quatsch. Source Main Resource ist ein Teil, was ich in Git committen möchte, aber ich möchte kein Output von dem Bild in Git mitcommitten.
Ja.
Und da sind wir halt ein Scheißprozess automatisiert. Ist ein scheiß automatisierter Prozess.
Aber das ist auch super. Es gibt doch in Maven und Gradle auch Lösungen dafür, dass das in deinem Bildprozess mit drin sein kann, dass das gebaut wird. Ist das nicht total genial?
Ja, das schon, aber dann, ja, aber die packen das nicht unter Source Main Resources.
Ja, das ist ja dann nochmal ein anderer Plugin-Tooling-Ding. Du kannst doch auch in Gradle und in Maven Dateien durch die Gegend schieben.
Du brauchst mich jetzt nicht zu trollen.
Nein, ich trolle diese ganzen Leute, die ihr Ökosystem so lange verbiegen, bis sie was bauen, was sich richtig anfühlt. Und nicht dabei bemerken, dass sie eine riesige Bildpipeline, auf die niemand mehr versteht, die super komplex ist. Also dann bin ich, obwohl ich kein großer Freund von Containern bin, dann baue lieber einen zweiten Container. Ja. Und ja, es reicht ja auch ein Container jetzt für die Next.js-Anwendung. Das kriegst du ja auch in einem Container hin. Ne? Also so ist es ja.
Ja, nicht, natürlich, ja. Genau. Also sag mal so, ich hätte sowieso da zwei Container draus gemacht. Aufgrund dessen, da ich dann Frontend und Backend halt besser skalieren kann, unabhängig voneinander. Und das heißt, auch wenn ich nur React nehmen würde, hätte ich das in einen Nginx-Container einfach reingepackt und halt Backend und den Frontend-Teil halt getrennt voneinander gedeployed.
Genau, und jetzt brauchst du halt irgendeinen Node-Container, weil, also wenn du ich jetzt Next.js dann brauchst du, nee, Nginx ist sonst richtig, also bei einer Static-Site, also wenn du nur React nehmen würdest oder nur Angular, könntest du das ja als Single-Page-Application deployen, dann ist das nur eine JavaScript-Datei.
Ja.
Ja, und auch nochmal, um da die Motivation dahinter zu erklären, bevor die Leute sagen, ja, die im Frontend sind alle durchgedreht und die wollten eigentlich alle nur JPA nachbauen, das ist jetzt ihr langer Plan, wir haben es schon immer gesagt. Jeder Ansatz hat halt seine Nachteile und du musst, ne, also ja, eine riesige JavaScript-Datei und in Klammern, das hat man auch verbessert inzwischen, hat ihre Nachteile, was Performance und sowas angeht. Da ist Server-Side-Rendering immer besser, wenn ich schon die HTML-Seite so habe, wie ich sie haben will und nicht mit JavaScript es machen muss. SEO und sowas. Alles einfacher, wenn ich statisches HTML habe. Jetzt hast du ein gutes Framework, die Leute können es im Frontend machen. Dann lieferst du halt den Kleber dazu, dass daraus Server-Side-Rendering wird. Und schwupps hast du Next.js. Ja, aber das ist lustig. Je älter man wird, desto mehr meckert man über die aktuelle Technologie. Und irgendwann sitzen wir auch auf dem Balkon und.
Ja, ja, ich hab schon gesagt, ich habe mein erstes Schweinezyklus schon durch. Ja. Weil ich schon öfters gesagt habe, ja, das haben wir schon vor 10 Jahren gemacht. Hieß man aber so und so.
Ja, es ist ja auch irgendwo so. Es ist natürlich also, ist es der Vergleich hält, hinkt trotzdem, weil es auch wieder irgendwo was ganz anderes ist, ne?
Ja, es ist eine andere Technologie. Also Konzept ist meistens dasselbe geblieben, nur anders verpackt.
Ich wundere,
also so nehme ich zumindest, also ist für Infrastruktursachen oder Backend-Sachen. Ja. Bei Frontend, da möchte ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen.
Ich wundere mich immer, dass es Leute gibt, die das gut finden und so haben wollen. Ich mag eigentlich, je länger ich entwickle, immer mehr, wenn es einfach ist. Ne? Dann habe ich halt einen einfachen Server, der eine REST-Schnittstelle hat, eine Datenbank. Und dann kann mein Frontend, egal wo ich das deploye, wie ich das mache, halt damit kommunizieren. Das ist viel einfacher, als wenn ich anfange, mir so ein riesiges Moloch da zu bauen. Ja, und von mir aus ersetze durch REST, durch die Technik deiner Wahl und welche Datenbank, ist mir auch egal. Warum ich das dann immer noch in die Cloud deployen muss, verstehe ich auch manchmal nicht. Ne? Ich habe keine Nutzer, aber eine hohe Cloud-Rechnung. Juhu. Ja. Aber jetzt meckern wir
zu viel. Bist aber hip.
Bis Tipp. Außer wie heißt der Typ? Den hatten wir, der Macs verboten hat auf der Arbeit.
Ach so, und DW.
DHH oder so, ne?
Ja, und der, ach so, stimmt.
DHH, der von Basecamp, ja. Der Basecamp macht.
Ja, genau, genau.
Und die haben jetzt wieder, nachdem sie jetzt den ersten Clickbait durch haben, haben sie gesagt, sie migrieren gerade aus der Cloud raus, weil es günstiger für sie ist.
Ach, der ist schon alt. Der kam da, glaube ich, vor dem Mac.
Echt? Vielleicht machen die es auch mehrfach. Oder sie haben jetzt nur den Artikel rausgebracht mit Zwischenergebnissen. Und ich glaube, sie haben alles bis auf Storage. Ich glaube, Storage war das, was sie noch in der Cloud haben, wo sie jetzt dran arbeiten. Und sie haben jetzt irgendwie ein Jahr lang das gemacht und haben gesagt, ihre Kosten sind so und so runtergegangen, weil sie die Hardware gekauft haben. Und ja.
Ja, aber das ist auch schon alter Hut, denn noch vor Corona habe ich Vorträge auf Konferenzen gehört, wo Firmen vorgestellt haben, wo sie von Cloud zurück auf On-Premise gegangen sind und ihre Lessons Learned. Und das Hauptaugenmerk bei Lessons Learned war, dass Cloud sie dazu gezwungen hat, ihre ganze Prozesse Richtung Infrastruktur zu automatisieren.
Also ich habe jetzt gerade den Artikel nochmal schnell rausgesucht. Ja. Es geht darum, dass er jetzt in den nächsten 5 Jahren durch seinen Cloud-Exit 10 Millionen Euro sparen wird. Und das hat er, packen wir mal einfach in die Shownotes den Link.
Gerne. Also, dass sie raus wollten, das kam schon letztes Jahr irgendwann. Aber den Artikel, dass sie, wie viel sie jetzt sparen, der scheint neu zu sein, ja.
Ja, ich mache da mal schnell eine eigene Karte dazu, damit das irgendwann noch irgendjemand versteht, was wir hier meinen. genau. Also das ist nämlich, du hast recht, der hat nämlich schon vor mehreren Jahren das gemacht, hat aber immer wieder drüber berichtet und genau, jetzt nach dem Mac-Exit schnell noch der Cloud-Exit nochmal wiederholt, weil vielleicht bringt es viele Klicks, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch richtig, also ich glaube auch manchmal, dass es nicht immer Cloud sein muss, aber, ja.
Anderes Thema.
Genau. Kommen wir auch zu einem Evergreen der Themen.
Ja, gut, aber ich bleibe auf erstmal auf der Rack-Schiene und ich werde berichten, wie weit ich mit meiner Reise vorangeschritten bin. So, aber unser Lieblingstool ist wieder zurück.
Und es hatte fast ein Jahr Pause, glaube ich. Also ich habe jetzt noch nicht in der Suche geguckt, wie alt die letzte Folge dazu ist. Aber wir haben sehr lange nicht mehr drüber gesprochen. Und ich dachte auch, das wäre zu Ende diskutiert. Aber unser aller Lieblingstool, MS Teams, hat es nochmal verdient. Denn ich hatte eine. Es hat wirklich verdient, weil ich irgendwie die erschreckende Wahrnehmung habe, dass das inzwischen besser ist als Slack. Und ich fühle mich jetzt schon geschlagen dafür. Ich spüre jetzt schon die Leute aufschreien, die jetzt ihre Kopfhörer wegwerfen und sagen, das war jetzt zu viel. Nee, also wir haben das jetzt im Projekt im Einsatz und ich sag mal, was geschriebene Kommunikation angeht, finde ich Slack immer noch super. Ne, die Art, wie da Channels aufgebaut werden, wie du verschiedene Communities hast, das funktioniert alles. Wenn du nicht irgendwie 1 Million komische Erweiterungen da drin hast, die da irgendwie immer noch irgendwelche Bots starten, die dann irgendwie nochmal mit dir sprechen. Aber das kann ja jeder so machen, wie er lustig ist. Was überhaupt nicht geht, ist diese ganze Videocall-Thematik da. Das fängt an damit, du wirst angerufen und je nachdem, wie viele Devices du hast, die da diesen Slack-Account haben, erstmal gehen alle Fenster weg. Ja, so noch, oh, Alarm, 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 Slack ist da. Dein Handy fängt an zu klingeln und bist erstmal so, ho, was ist denn hier gerade los? Die Qualität ist zumindest bei uns gerade in dem Projekt-Setup, nämlich bin nicht so die berauschende. Und mein absolutes Highlight ist gewesen, dass du mitten in der Kommunikation aus Slack rausgeworfen wirst, weil er möchte, dass du dich nochmal authentifizierst. Und das ist jetzt ein Setting, was bei uns wahrscheinlich in dem Projekt gerade irgendwie zu hart gesetzt ist, weil die, ich glaube, alle 7 Tage einmal wollen, dass man sich nochmal neu authentifiziert gegen für Slack. Macht ja auch alles irgendwo Sinn, aber mitten in einem Videocall verstehe ich es nicht. Also aus Nutzersicht hätte ich gesagt, entweder machst du dann den Dialog davor, hey, du wirst in den nächsten 2 Minuten dazu gezwungen, dich zu authentifizieren. Jetzt mach das mal schnell, bevor du den Call annimmst. Oder du lässt den Call noch geschehen. Ja, ich weiß aus Security-Sicht wieder Angriffsszenarien ohne Ende, aber da kann man sich ja mal drüber Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn ein Produkt mitten im Videocall einfach mal weg ist. Schrecklich. Und auf einmal merke ich, ja, also in dem Projekt ist auch Teams noch verfügbar, dass immer mehr Calls über Teams reinkommen, weil die Leute von sich aus immer mehr Kommunikation auf Teams schieben. Und während ich bei Teams die geschriebene Kommunikation nicht gut gelöst finde, den Videocall muss ich zumindest jetzt sagen, bei mir in diesem Setup, Sandra wollte noch später meine Versionsnummer haben, vielleicht muss ich aktualisieren, damit das auch gut klappt. Es läuft. Ich kann mich über Teams nicht beklagen, wenn es nur um Videokommunikation geht. Wenn ich in einem geschriebenen Kommunikation bin oder anfange, irgendwelche Add-ons da reinzuklicken, wird's krude. Aber Videokommunikation klappt, kann ich nicht anders sagen.
Und da muss ich sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also in der Konstellation, wo ich, also ich mache gerade Slack nur in einem Projektkontext und da benutzen wir Slack nur zur schriftlichen Kommunikation. Und wenn wir reden wollen, da werden Zoom-Links rumgeschickt. Also da ist das, die Kommunikation über Slack gar nicht benutzt. Und Teams habe ich zwar in einem Kunden, aber das ist benutze ich so rudimentär, dass da ist mir nur aufgefallen, dass die Videokonferenzqualität besser geworden ist. Also dann ist mir halt aufgefallen. Deswegen, und da, die Problematik, die du schilderst, ist die Frage, liegt das daran, dass sie versuchen, aus jedem Tool so eine eierlegende Wollmilchsau zu machen?
Wahrscheinlich. Also die sagen sich dann, oh, also ich meine, Zoom macht das ja auch gerade. Wer weiß, was diese Plattform alles noch parallel jetzt gerade kann. Ne, das war mal nur Videocall.
Ja.
Und irgendwie wollen die das alles, alles in ihrer Gesamtheit, diesen ganzen Prozess beherrschen. Ja, ich meine, das ist ja bei Microsoft auch so. Die wollen ja auch deine E-Mail, die wollen, dass du am besten in den Tools arbeitest und deine Videocalls und deinen Chats drüber machst.
Ja.
Und dann ist mir wieder dieser, ich sag mal, Unix-Ansatz lieber zu sagen, ich habe hier ein Tool, das kann eine Sache gut und das macht auch nur diese eine Sache. Und wenn du was anderes machen willst, nimm doch bitte ein anderes Tool. Das fehlt mir da ganz gewaltig. Und dann, wenn die Tools dann anfangen, in die Richtung zu gehen, wie jetzt Slack mit Videocalls, gibt es ja auch schon lange. Ich glaube nur, dass sie halt nicht gut implementiert sind.
Also ich habe das vor 3, 4 Jahren mal Slack mit Videokonferenz benutzt und da gab es ja eine Hürde. Wenn du mehr als 3 oder 4 Leute reingenommen hast, dann hat irgendwie Slack von sich aus gesagt, geht nicht. Und das war vollkommen in Ordnung, dass das so war. Vielleicht, ich weiß nicht, bis zu wie vielen Leuten sitzt in einem Call?
Boah, weiß ich nicht. Ich hab noch keine Grenze daran gehabt. Das ist jetzt auch kein gigantisches Team. Also wir haben ja immer die Teams-Kommunikation. Ja, das ist
Ja.
halt auch dann Outlook im Einsatz und dann, wenn du einen Kalendereintrag machst, dann werden die Meetings immer schon in Teams. Also die großen Sachen sind dann sowieso in Teams.
Ja. Also von da war das in Ordnung gewesen, aber für mich ist Slack halt Textkommunikation und keine Videokonferenzlösung.
Das kann's gut. Aber wie gesagt,
Ja,
das ist
das genau.
so. Und das zieht das Tool halt für dich mit runter, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, es
Ja.
ist garantiert auch ein Teil Konfiguration, Einrichtung im Projektkontext, wo man sagen kann, da müsste mal einer, keine Ahnung, den Haken setzen, Sane Default oder
Ja.
ne, einmal mit nachgedacht, keine Ahnung. Aber in dieser Kombination schrecklich.
Und ich wundere mich immer noch, dass so Teams auch als Videokonferenzlösung in deutschen Firmen das so verbreitet ist, auch aus Datenschutzgründen.
Ja, aber wir haben doch die Microsoft-Lizenz. Und da ist das mit drin, dann kostet es uns nichts.
Ich wundere mich, dass halt die Compliance da noch nicht genau hingeschaut hat. Ja. Auf jeden Fall, ich habe, wo ich dann für mich als kleiner Freiberufler geguckt habe, es gibt genügend gute Tools auch aus Deutschland, die datenschutzkonform sind, was Videokonferenzen angeht. Und dann bin ich der Meinung, also für mich muss Videokonferenz und Text nicht in einem Tool sein. Das kann gerne getrennt sein. Und dann soll jedes Tooling das halt richtig gut machen. Aber verwunderlich nicht, dass wir langsam Slack zum Dreckstool nennen müssen.
Also,
Sind wir schon so weit, dass wir Slack zum Dreckstool
na,
nennen
noch
müssen?
nicht. Also, es ist jetzt eine gelbe Karte, ist eine Verwarnung. Ne? Also, ist jetzt
Ja,
auf der
okay.
Beobachtenliste. Zu
Ach
viele
so.
Folgen sollten nicht mehr kommen, sonst müssen wir es leider machen.
Ja.
Aber
Ja.
ja, und auch Teams ist ja noch nicht recovered. Da gibt es auch noch genug kritische Punkte. Ne? Also, die Ready for Review-Kommission hat das beides im Auge. Vielleicht ist es auch einfach, dass wir älter werden und einfach alles nur noch doof finden. Vielleicht müssen wir mal da so ein bisschen am
Ja,
Mindset
nein.
arbeiten, ein bisschen positiver werden. Hey.
Naja, vielleicht, vielleicht. Ja gut, aber hättest du eine Alternative zu Slack und Teams?
Nee, weil ich ganz ehrlich, immer wenn ich mit den Lösungen, die du da auch erwähnst, zu tun habe, mein Usability-Herz blutet. Und das ist mir halt schon immer sehr, sehr wichtig gewesen, dass diese ganze Usability alles flüssig und gut läuft. Ja, und ich kann sagen, im privaten Kontext, ja, ist aber jetzt auch wieder Mac-Kontext, ne? FaceTime, super, macht, was es soll. Und wenn du schreiben willst, hast du eine andere App dafür. Und das klappt auch wunderbar, weil selten will ich beides gleichzeitig machen. Ich würde es aber nicht im Firmenkontext sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind die Tools, die Apple da bringt, meiner Meinung nach nicht geeignet für. Also, ich meine jetzt große Firmen, ne? Nicht drei Leute
Ja.
machen Startup, ja. Von daher keine Ahnung. Aber vielleicht muss ich auch nochmal diesen ganzen Open-Source-Lösungen da die Chance geben. Ich will aber einfach was Vernünftiges, was gut aussieht und was funktioniert und das eine richtig macht.
Sag mal so, im Unternehmenskontext, sage ich, müssen wir auch bereit sein, einfach mal Kohle für sowas auszugeben. Und dann muss es, also gut, Slack kostet ja, aber dafür, dass es wohl kostet, ist es wohl auch beschissen gelöst. Aber ich kann mir, also es muss ja noch andere Lösungen geben als nur Slack und Teams. Liebe Zuhörer, wenn ihr die Lösung für uns habt, dann schreibt uns.
Und vor allem die Lösung, die auch, ich sag mal, nicht nur im Entwicklungsteam funktioniert, ne? Also so hier, ja, wir haben ja unsere selbst gehostete Irgendwas-Instanz und für uns reicht das, weil wir das eh alles im Terminal machen, dann ist das voll okay, dass man da drüber chattet. Ich sag mal, das muss schon für alle Abteilungen auch funktionieren. Also deshalb finde ich Usability in der Hinsicht wichtig. Wenn du nicht die Firma drin hast, sondern nur eine kleine Gruppe von Leuten, herzlichen Glückwunsch, habt ihr ein tolles Tool für euch, aber es ist, glaube ich, dann nicht geeignet für einen Enterprise-Einsatz.
Ach, die Welt wird immer schlimmer.
Ja.
Früher war es ganz einfach, Terminal, Text rein, zu telefonieren habe ich einen Hörer genommen.
Früher sind wir einfach raus und sind zu den Freunden hingelaufen, ja. Ja, ohne Handy. Das gab's nicht. War total gefährlich eigentlich. Wir sind da einfach rumlosgerannt. Ne? Aber jetzt werde ich wirklich der alte.
Ohne Scheiß, so, ich habe meine alte weiße Frau-Momente vor ein paar Wochen beim Sport gehabt, dann, keine Ahnung, erzähl ich jetzt. Es ging darum, da fragte jemand Anfang 20 mich, ja, wie habt ihr euch denn früher verabredet als Kind? Ja, in der Schule haben wir einen Zeitpunkt genannt und einen Ort und wenn derjenige nicht aufgetaucht ist, dann ist man zu denen nach Hause gegangen, hat stumm geklingelt und gefragt, ey, was ist los?
Ja. Oder du hast einfach nur gesagt, ja, ich komme heute Nachmittag vorbei und dann bist du halt einfach irgendwann vorbeigekommen und dann war auch okay. Also
Genau.
das war, dass man angerufen hat, kann ich mich erst selten.
Oder sich vorab nochmal 1000 Mal Bestätigungsnachrichten hin und her geschickt hat, nee.
Aber man hat ja auch Handy und alles später bekommen. Jetzt ist wirklich gerade alter Mann und Krieg und alte Frauenkrieg. Also wir
Ja.
müssen echt aufpassen. Also das ist, ja,
Aber sie hat mich echt so mit großen Augen gemacht. Das geht doch nicht. Doch, das geht.
ja, heute geht's auch nicht mehr. Ne? Also, ich habe ja selber eine Tochter. Ich stelle mich schon darauf ein, dass die wesentlich früher, als ich das glaube, dass es notwendig ist, ein Handy haben will. Ne? Und ich irgendwie will ich dir ja auch den Zugang dazu geben, ja. Und das ist ja auch irgendwie positiv. Aber ja, so entwickelt sich das halt, muss man, glaube ich, akzeptieren.
Ja. Also ich bei einem Freund bin ich erstaunt. Die Tochter wird jetzt im Mai 3 und sie hat bis heute keinen Drang dazu, irgendwie Fernseh, Tablet oder Handy oder Smartphone. Die haben es irgendwie geschafft, diesen Anreiz von ihr fernzuhalten.
Es ist meine Tochter ja bedeutend jünger. Ich kann nur sagen, ich kann mein Handy rumliegen lassen, sie geht da nicht dran. Also wenn überhaupt so, wie sie an andere, alle Sachen irgendwie dran geht. Ist aber jetzt nicht so, dass ich ein Handy sofort weiß, dass sie dran geht. Wenn Fernsehen, dann nur, weil wir dann hier so Zoosendungen gucken. Und nach 15 Minuten hört ihre Aufmerksamkeitsspanne auf und dann schalten wir es wieder ab. Aber dann will sie hier Tiger gucken oder sowas, ne? Dann will die da halt Tiere gucken oder Sendung mit dem Elefanten. Aber auch da, maximal 15 Minuten. Kannst die Weckuhr nachstellen, danach wird das uninteressant und dann fängt man wieder an zu spielen. Ja, und ich meine, die kennt halt Handy vom FaceTime-Anruf bei den Großeltern. Es geht nicht anders, finde ich eigentlich ganz positiv, dass man sich sieht, ne, und nicht nur hört und dann alle paar Monate mal sieht, sondern die sieht eigentlich so gut wie jede Woche ihre Großeltern und kann ein bisschen mit denen quatschen. Da finde ich das wieder alles ganz positiv. Aber wie gesagt, der Drang, eins zu haben, aber sie hat ja noch Zeit, das zu entwickeln. Wird bestimmt kommen, ja. Sehr schön. Ach, ja. Und da fragt man sich, wird sie noch Versionsnummern kennen oder gibt sie dann nicht mehr?
Was würden wir ohne unsere Versionsnummer sein? Große Diskussionen, Major, Minor, Patch-Version, alles Geschichte. TuxedoOS macht das vor. Sie haben mit dem neuen Update, haben sie einfach die Versionsnummer rausgeschmissen. Eigentlich hätte jetzt Versionsnummer 3 rauskommen müssen, aber sie haben einfach keine. Und also die haben einen Blogpost dazu geschrieben. Und ich fand Argumentation halt total interessant. Weil, also TuxedoOS ist halt eine Linux-Distro, die auf Ubuntu basiert. Aber sie halt Sachen rausschmeißen, die sie nicht gut finden und auch nochmal ihre eigenen Sachen reinpacken. Und selber haben sie gesagt, dass sie halt deswegen so ein Semi-Rolling-Modell haben, weil sie halt Sachen haben, die zwar eine Basis haben und relativ stabil sind, aber auch andere Sachen, dass halt regelmäßig halt Updates abgefahren werden. Und das ist für sie halt total schwierig, in Versionsnummern halt zu kippen. Und dann haben sie halt gesagt, okay, dann lassen wir sie einfach weg. Und ich finde es spannend. Ich bin mal gespannt. Also ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Ich beobachte das jetzt halt. Und bin mal gespannt, wie weit sie das halt durchhalten und ob sie ihn dann doch noch mal schwenken.
Ach, das ist also, ich hatte jetzt erst letzte Woche oder diese Woche das Thema, eine interne Library wurde hochgezogen, Patch-Version. Och, habe ich gedacht, dann nehme ich den Patch gerade mit, machen wir schnell, installieren, bauen, fertig. Bumm, Pipeline kaputt. Auf einmal Breaking Changes in der API von Komponenten, ne, Sachen, die auf einmal notwendig waren, Sachen, die umgebaut wurden als Patch-Version. Hab ich angeschrieben und gesagt, warum machst du Semantic Versioning? Oder ist es keins? Und also was heißt diese Versionserhöhung gerade? Ne? Also warum ist es nur eine, die letzte Ziffer, nicht die mittlere? Oder in deinem Fall wäre es die groß gewesen? Ja, die Zahl wird sonst zu groß. Ah, okay, wie hoch darf denn so eine Version sein, so ungefähr? Ne? Das ist der Worst Case. Ja? Also das heißt, du machst irgendwelche Nummern, die haben aber keine Bedeutung. Ich finde eigentlich das Modell, was hier so gerade Chrome und auch Firefox machen, ganz gut. Die akzeptieren einfach, dass sie regelmäßig neue Major-Versionen rausbringen. Und das finde ich auch valide. Dann bist du halt irgendwann im dreistelliger Versionsnummer. Ist ja, tut ja keinem weh. Also wen interessiert es wirklich? Also ist ja ganz selten mal, dass man sagt, oh, jetzt kommt die große Version so und so, da ist jetzt das Feature angekündigt, sondern meistens einfach so alle paar Monate oder alle paar Wochen kommt mal so eine Major-Version raus. Das finde ich auch irgendwie ehrlich, weil man sagt, okay, es hat jetzt ein Breaking Change. Und mich wundert jetzt eigentlich bei Tuxedo, und ich kenne mich halt im Linux-Bereich nicht gut genug aus, um es zu bewerten, warum sie nicht genau das machen. Dass sie einfach sagen, ist uns egal. Wir waren jetzt drei, jetzt haben wir die Version Oktober
Ah, genau, als ob die 4 wäre.
2024 oder von mir aus 15. Oktober 2024, das Datum nimmst, dass du zumindest eine Koordinate hast, die dir dabei hilft, herauszufinden, was ist denn das für ein System gerade. Und das werden die irgendwie anders hinkriegen, weil die werden ja auch mal irgendwelche Anfragen bekommen, wo sie Support leisten müssen und für eine Konfiguration oder für einen Stand ihres Systems, der veraltet ist oder der besonders neu ist, das nachstellen müssen. Aber da finde ich Versionen sehr, sehr gut. Und dann bin ich eher Team große Versionssprünge, viele Versionssprünge, ist egal, wenn es Version 900 ist. Aber dafür wenigstens etwas Nachstellbares. Du kannst den Stand von vor 3 Wochen installieren, wenn du einen guten Grund hast, das zu tun.
So, also ich versuche das mal zu begründen, ohne zu wissen, ob das jetzt wirklich ist. Also sie schreiben ja selber in dem Blogpost, sie haben Systemupdates, die fast täglich ablaufen, und sie versuchen bei den wichtigsten Anwendungen immer up-to-date zu haben. Das heißt, eigentlich ist jetzt so eine Distro eigentlich auch nur eine Hülle um andere Applikationen. Also wenn ich jetzt nur so einen Portfall habe, dann hätte ich jetzt gedacht, okay, dann gibst du einen Befehl aus, was eine Liste angeht, was du installiert hast. Und dann siehst du ja den Zustand des Systems. Das heißt, wenn ich doch Tuxedo 4 sage, ich benutze Tuxedo 4, können sie immer noch nicht wissen, was da konkret darauf installiert ist. Weil eigentlich so eine Distro, also bitte mich jetzt nicht schlagen, wenn ich das jetzt ein bisschen zu vereinfache, eigentlich eine Hülle ist, ein Zusammenspiel von vielen, vielen Applikationen, Libs, wie auch
Ist
immer.
eine Konfiguration, die aus mehreren Artefakten besteht, die selber Versionen haben.
Genau. Und oder so das ist sogar eine bessere Begründung. Und wenn diese Konfiguration sich täglich ändert, dass du dann nicht, ich meine, das ist ja bei Ubuntu 24.4.1 installierst, dann kriegst du immer noch trotzdem täglich irgendwelche Updates rein. Das heißt, das entwickelt sich weiter. Und die große Vision ist, wenn halt ein größerer bunter, wenn die Major-Version auch von diesen Applikationen sich halt ändert. Und das will halt Tuxedo halt das anders handhaben. Und dann kann ich dann sagen, okay, dann ist die Entscheidung halt irgendwie schwierig, dann für diese Konfiguration eine Versionsnummer zu geben. Also lassen Sie sie weg.
Also ja und nein. Also ich stimme zu, dass es
Ja.
die Versionsnummer vielleicht bei so einer Konfiguration, wenn du diese Konfiguration dir ausgeben kannst, ne, und das kannst du ja irgendwie, ob die noch Mehrwert liefert. Ne, weil dann ist mein Beispiel, dass das hakt dann, ne, der Supporter wird nicht sagen, oh, das ist jetzt Version 2024, 10 oder 11.01.5, sondern er sagt, was ist installiert, ich schau mal drauf. Ansonsten, ich muss aber widersprechen bei dem, dass die Version sich nicht berechnen lässt, weil du kannst ja ganz klar sagen, wenn sich innerhalb meiner Version Versionen ändern, dann gibt es doch eine Kette von, was sind das für Auswirkungen? Ne? Also ist das jetzt für mich eine Patch-Version, wenn sich die Major-Version da ändert? Ist es für mich eine Minor-Version? Ja, wie viel Auswirkungen hat es bei mir auf die Systeme, die mich einbinden? Wenn ich jetzt nur als diesen Library oder Artefakt-Gedanken habe. Also da kannst du schon sagen, was
Ja.
ist das? Ist das jetzt für mich? Also mein Test-Framework macht eine Major-Version und ich möchte jetzt eine neue Version releasen, weil ich das jetzt bei mir eingebunden habe und das natürlich die Konfiguration in einer gewissen Weise beeinflusst. Dann kann ich aber aus meinem Verständnis, und bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nur die Patch-Version hochzuziehen, weil ich sage, das ist für den Anwender eigentlich total egal, was ich da mache. Das ist ein sicheres Update für dich. Ich gehe davon aus, dass es keine Auswirkung auf dich hat. In Klammern, wenn ich selber nicht in Test-Library bin.
Also genau, also in Softwareentwicklung, so wie wir mit Versionsnummern oder mit Libraries zu tun haben, bin ich bei dir. Nur ich habe so das dumpfe Gefühl, dass bei so einer Distro ganz andere Kriterien aufgelegt werden, die mit unserem Arbeitsalltag nicht einhergehen.
Das glaube ich auch.
Also was immer so. Und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten zu beurteilen, ob das jetzt ein guter Weg ist oder nicht. Also ich würde jetzt für meinen Softwareentwicklungsbereich sagen, halte ich für schwierig. Ich würde an dieser Versionsnummer festhalten und lieber diskutieren, wie man Sim-Version oder wie, ob man anderen Versioning Konzept halt dafür anwendet. Bei der Distro kann ich mir, also sag mal so, es sind halt so Aspekte drinnen, wo das für mich, wo ich das dumpfe Gefühl hatte, das macht irgendwie ein bisschen Sinn. Weil sie schreiben ja, die haben einen hybriden Release-Modell. Auf der einen Seite haben sie die Basis Ubuntu 24.4.1. Auf der anderen Seite sind sie aber nicht zufrieden, welche Versionen Ubuntu 24.4.1 mitbringen, also für wichtige Anwendungen. Ich nehme an, das ist so wie Firefox und Thunderbird. Also sind sie das nochmal selber nochmal nachpflegen. Dann sind sie halt Konfiguration aus dem Ubuntu beim rausschmeißen, weil sie zum Beispiel Snap nicht halt drin haben. Und da jetzt, und dann die sagen, okay, ziehen wir das nur hoch, die Versionsnummer, wenn die Basis hochgeht. Was das machen wir mit den anderen Sachen? Also also schon allein bei den 10 her, die haben ja ganz andere Anforderungen als wir in der Softwareentwicklung.
Du, ich stimme dir voll zu. Also für das Betriebssystem, diese Konfiguration, das ist jetzt mein Betriebssystem, stimme ich dir voll zu. Wenn die da selber Anwendungsteile drin haben, wenn die sagen, wir haben jetzt hier den Tuxedo Core, keine Ahnung, ne? Dann denke ich, dass der wieder eine Version haben sollte, weil es da einen Unterschied machen wird, ob das jetzt der Core 2 oder Core 3 ist. Nehme ich einfach mal an.
Gebe ich dir, gut, ich müsste mal Tuxedo mal installieren und so gucken. Die haben ja diesen Tuxedo Center, wo sie halt die Verwaltung für die Hardware halt drin haben. Das ist eine Eigenentwicklung. Dann müsste man schauen, ob da was drin ist. Da gebe ich dir
Genau,
voll
die
zu. Bei
müsste
der
eine
Anwendung würde
Version
ich sagen,
haben.
genau. Aber hier geht es darum, dass sie die Versionsnummer für die Distro rausgeschmissen haben. Und das, wie sie das begründen,
Ja, kann ich auch.
kann ich
Also,
jetzt
ja,
nachvollziehen.
sind wir einer Meinung.
Nur die Frage ist halt, und ich bin nur gespannt, ob sie das durchziehen, weil ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob es eine gute Idee ist oder eine schlechte. Ich könnte es beurteilen für meinen Softwarebereich. Da würde ich sagen, das ist eine schlechte Idee. Für eine Distro habe ich den Eindruck, die haben mit anderen Herausforderungen
Also
zu
ich
kämpfen.
glaube, das ist wieder eine Frage, ne? Was genau mache ich da? Wenn ich jetzt wieder Geschäftskunden habe und sage, ich biete dir hier auch Geschäftssupport, dann könnte es auch Sinn machen, dass man sagt, ich habe diese Konfiguration, LTS, ne? Da gebe ich eine Version und da garantiere ich dir, dass ich die nächsten 6 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, keine Ahnung, Security-Patches ausspiele. Dann ist es immer noch die Version 2024.04 LTS. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade die LTS von Ubuntu ist, ist ja auch egal. Und dann ist diese Basiskonfiguration, die ich in dieser Version beschreibe, relevant, weil ich darauf Patches gebe. Wenn man das nicht macht, weil man sagt, man macht hier Rolling Release in Anführungszeichen und aktualisiert regelmäßig und so und es gibt immer nur Latest und Greatest, dann brauchst du die Version nicht.
Und das ist eine interessante Frage. Bietet Tuxedo für Tuxedo OS Enterprise Support an?
Das ist eine sehr gute Frage, aber dafür kenne ich mich damit nicht genau aus.
Nee, ich auch nicht.
Ja, dann wissen wir schon mal, sind wir uns schon mal einig, dass wir es nicht wissen.
Genau. Das Live-Coding, das 5 Sekunden Live-Coding, Live-Searching hat auch
Nee, hat es auch
nicht
nicht gebracht.
unbedingt
Ich meine,
nicht
dadurch, dass sie
gebracht.
da Ubuntu im Hintergrund haben, aber vielleicht ist, sagt man auch, ist ja wieder eine Frage der Zielgruppe. Will Tuxedo seine Rechner verkaufen, die aktiv an Firmen? Oder sind es eher die Privatanwender, die Ansprüche an ihre Hardware haben und die dann auch sowieso die Latest und Greatest haben wollen? Ich muss ja nicht eine
Also
LTS
ich
haben, ne?
weiß, ja, ich weiß aber, dass es Unternehmen gibt, die auch Tuxedo-Laptops in Einsatz haben.
Aber mit Lizenz oder ohne? Ich meine, ich kenne auch genug Firmen, wo es Ubuntu gibt und wo ich auch glaube, dass das nicht an eine LTS gebunden ist, weil sobald du einen Entwickler hast,
Nee, genau.
ja.
Also, was ich jetzt mal sagen wollte, ja, es wird Hardware an Firmen verkauft, aber ich weiß nicht, wie es mit dem Support aussieht. Klar, für die Hardware kriegst du Support. Die Frage ist halt auch für das Betriebssystem.
Ja. Ist auch
Ach
die
ja,
Frage, ob man sich das antun will,
spannend.
ne? Weil du hast dann 5 Jahre diesen Klotz am Bein. Das ist, ja.
Naja, genau. Und ich wollte nur Hardware verkaufen.
Ja, kann ich alles verstehen.
Genau,
Also,
ja.
aber ja.
Ja, Dani, und du möchtest Geld sparen.
Ja, stimmt, das ist eigentlich die Hauptmotivation. Ich bin ewiger One-Password-Nutzer. Ne, und was macht OnePassword? Ein Passwortmanager, wie es so viele gibt, hat auf den von mir verwendeten Geräten eine sehr, sehr gute Integration. Ne, lässt sich sehr gut in jeden Browser, den ich verwende, integrieren, dass du die Passwörter drauf kriegen kannst und macht alles. Kann einmal Codes generieren, kann Passkeys generieren. Klappt. Aber kostet auch Geld. Was auch okay ist, weil da wird ja Software entwickelt und es ist besser, da wird Geld für verlangt, als wenn es kostenlos ist, weil, naja, entweder gibt es dann bald nicht mehr oder es wird anders Geld verdient. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass ich die Features, die OnePassword hat, nicht in meinem Setup unbedingt brauche, weil ich nur am Mac unterwegs bin und die Passwort-App für mich vollkommen ausreicht, die da drin ist. Die kann inzwischen auch einmal Codes, die kann auch Passkeys. generieren und alles wunderbar. Und da habe ich mir gesagt, ja, dann schaue ich doch mal, ob das für mich trägt. Ne? Und habe dann angefangen, die Passwort-App so ein bisschen zu pflegen, ein bisschen aufzuräumen. Weil die ist halt gerade im Safari sehr gut da drin rein integriert. Ne? Also wenn du ein Passwort irgendwo speicherst, sagt ihm, hey, willst du das nicht bei mir speichern und so. Kannst auch abschalten und so. Und dann habe ich das wieder angeschaltet, habe einfach mal die Passwörter darüber so ein bisschen verlaufen lassen, hatte aber parallel immer OnePassword so als Backup, gerade wenn ich ein Passwort irgendwo eingeben wollte. Und bin dann immer wieder schrittweise hingegangen, wenn ich gemerkt habe, oh, auf der Seite bin ich öfters, dass ich das Passwort bei OnePassword rausgenommen habe und bei der Passwort-App reingepackt habe. Und wenn Passkeys oder wenn Zwei-Faktor war, Codes drin waren, habe ich die meistens dann umgestellt. Und das lief ehrlicherweise ganz gut. Und jetzt bin ich so in diesem Grad, dass immer mal wieder ein Passwort noch auftaucht, aber die wichtigsten kommen alle aus der Passwords-App. Und ja, jetzt habe ich halt quasi die One-Password-App, die habe ich noch ein paar Monate, dass das Abo läuft, mal deaktiviert, beziehungsweise in meinen Browsern deaktiviert und läuft bis jetzt ganz gut. Der einzige Nachteil, und das war eine bewusste Entscheidung von mir, kann man natürlich, muss jeder selber wissen, ob es passt, ich surfe halt fast nur mit Safari. Das heißt, diese Integration von der Passwort abreicht. Wenn ich das mit irgendwelchen Erweiterungen versuche, dass ich in einem Chrome oder einem Firefox habe, habe ich immer ganz leichten Schmerz, weil die können auf jeden Fall nicht richtig reinschreiben. Ich weiß nicht, ob sich da noch was tut, ob das noch geöffnet wird. Gerade geht es nicht so gut und ja, deshalb bin ich da jetzt gerade so ein bisschen auf der Migration. Das Gute ist, also zumindest von OnePassword zur Passwords-App ist die Migration sehr, sehr einfach. Du kannst dir so eine CSV exportieren, da ist alles drin, auch die Informationen, wie ich es richtig gesehen habe, für die Codes. Passkeys klappt nicht, das musst du manuell dann wieder umstellen, aber da habe ich auch noch nicht zu dem Zeitpunkt zu viele gehabt, also ein bisschen Arbeit war schon, aber war jetzt, gibt auch noch genug Anwendungen, wo du keinen Passkey verwenden kannst. Und das stelle ich mir zumindest so vor, wenn ich dann doch nochmal irgendwo zu einem anderen Passwortmanager will, dann kann ich da auch aus der Passwort-App wieder raus bei Apple. Die hat nämlich auch die Export-Funktionalitäten, die man da braucht, von daher. Ja.
Da frage ich mich, wie hoch ist der Ersparnis jetzt? Was würdest du jetzt dann sparen?
Also ich wollte eben noch gucken, was ich gucke. Lass mich doch gerade mal live hier die Zeit überbrücken und hoffen, dass an der Stelle, wo ich hoffe, dass es steht, was es kostet, mein OnePassword ist. Im Jahr kostet OnePassword 60 Euro bei mir.
Das ist krass.
Ja, es sind 5 Euro im Monat. Ja.
Und ja, also klar, es sind 5 Euro nicht, aber das läppert sich halt, wenn du guckst, was für andere Abos man hat.
Ja, und ich gucke da regelmäßig drauf, ist auch nochmal ein eigenes Thema. Also ich räume Abos auch gerne mal weg. Und wenn ich dann merke, okay, die Passwort-App, die da drin ist, die reicht für mich. Ne, das muss ja nicht für jeden reichen. Dann fliegt's raus. Ne, also jetzt war bei mir mit dem neuen macOS, ich habe vorher noch eine andere Kalender-App verwendet. Fantasticaler hieß die. Die hatte nämlich ein paar Features, die ich gerne haben wollte. Die wichtigsten Features davon hat jetzt macOS gehabt. Schwupps, Abo gekündigt. Ja? Also Mehrwert ist nicht mehr da. Und hier halt auch. Also ich komme halt damit klar. Das Schlimmste, was mir jetzt halt gerade passieren kann, ist, dass ich in einem Browser unterwegs bin, den ich jetzt nicht damit geknüpft habe. Ich habe also bei Chrome und so jetzt keine Erweiterung installiert. Dann müsste ich die Passwort-App am Mac öffnen und das Passwort raussuchen und drüber kopieren.
Ja, okay.
Aber ganz ehrlich, so oft machst du das auch nicht. Ne? Also wenn du überlegst, also bei der Entwicklung vielleicht mal so ein bisschen, dann kannst du immer noch überlegen, nee, dann kopierst du es halt gerade in die Zwischenablage und packst es da rein. Also, wo ist das Problem?
Ja, ich bin mir noch bei meiner Lösung mit KeePass und Synchronisation über Nextcloud. Und da, also da habe ich diese Problematik mit dem Abo halt nicht, weil ich das dann halt alles selbst gehostet habe. Die Integration in den Browsern funktioniert. Das Einzige, was ich jetzt überlege, ist, weil ich meine One-Time-Passwörter immer noch per Smartphone bei einer eigenen App halt mache, ob ich das auch nicht in KeePass integriere, sodass ich das alles über eine App halt habe und auch da die Synchronisation halt über Nextcloud halt dann mache.
Also so mache ich das schon seit Ewigkeiten. Also ich habe auch noch, also ich habe zum einen so ein paar Anwendungsfälle, wo ich hier den Authenticator von Microsoft verwenden muss. Das ist die Ausnahme und es gibt ein paar wenige Codes, die ich noch in einer anderen App habe. Aber sonst habe ich das alles immer in einer App gehabt.
Und ja. Ja, aber ich bin ein bisschen schockiert, dass es doch 60 Euro im Jahr ist.
Ja, läppert
Für
sich. Also ist eigentlich
ja.
nicht teuer, wenn du jetzt sagst, ne, sind jetzt 5 € im Monat und dafür wird ja tolle Software entwickelt, hochsicher und alles. Ich kann mich an keinen Datenskandal oder so erinnern, keine großen Security-Lücken. Das Tool gibt dir ja auch mehr, ne? Also du hast die Passwortverwaltung drin, 2-Faktor, Passkey kann es. Es werden die Erweiterungen für alle Browser angeboten, ne? Die du haben möchtest. Die haben dieses Watchtower-Funktionalität, wo sie dir sagen, wenn Passwörter unsicher sind. Das ist alles schon gut. Will ich gar nichts.
Ja gut,
Ja.
und du hast da Funktionalitäten zum Beispiel bei KeePass halt nicht hast, ne?
Ja.
Ja, und das bei mir funktioniert halt nur, weil ich dann halt die Nextcloud habe und darüber das synchronisiere. Ja. Na gut. Aber gut. Ich bin mal gespannt, welches andere Abo bei dir demnächst den Hammer
Ich
kriegt.
habe gar nicht mehr so viele. Ich schaue mal jetzt gerade, wo ich schon offen hatte, kann ich noch mal gucken. Da sind schon einige, die werden regelmäßig gekündigt oder ausgetauscht. Ne? Also ich habe jetzt meine Podcast-App habe ich wieder gewechselt, weil die andere einfach besser funktioniert und zuverlässiger funktioniert. Und da habe ich zum Beispiel das Abo auch nur geholt, weil ich die Entwickler unterstützen möchte. Aber das jetzt gerade war mein teuerstes Abo. Also wenn es dann vorbei ist, dann ja, wieder Geld gespart.
Ja.
Man kann nicht, ja. Man muss das in Relation sehen, ne? Also die Apple Software ist nicht kostenlos. In X Jahren brauche ich einen neuen Mac, ne? Damit das alles ordentlich funktioniert. Kannst du zwar über iCloud inzwischen auch alles irgendwie anders auch an einem Windows-Rechner verwenden, ist irgendwie alles möglich. Aber ja. Ne? Also von daher.
Gut, aber das ist ein Problem für Zukunft, Daniel. Und so wie ich dich kenne, wirst du aber den Mac ja so oder so kaufen, unabhängig vom Passwortmanager.
Ja, also den bezahlst du halt mit,
Ja,
ne? Also musst du halt einfach sagen, wenn
ja,
du jetzt dein Mac
ja.
kaufst, keine Ahnung, ein paar 1.000 € für dein Gerät da ausgibst, mehr ausgibst vielleicht auch als für den Tuxedo-Rechner, einfach jetzt mal pauschal gesagt, ne? Will gar nicht in diese Diskussionsebene da reingehen im Detail, dann ist ein Teil, den ich mitbezahle, dass ich diese Software habe, dieses Betriebssystem und die Anwendungen, die da drin sind. Und der Passwortmanager ist nicht das ausschlaggebende Argument, aber schon ein: Oh, dann muss ich aber auch mich darüber damit beschäftigen. Das heißt wahrscheinlich die Passwörter alle exportieren und dann die Passkeys durchgehen und am neuen Gerät alles machen. Also, ich sag mal, Nachmittag oder zwei Aufwand. Was ich ganz cool finde, ist beim Passwortmanagerwechsel gerade, dass ich nochmal durch die Passwörter gehe und auch hier und da meinen Account lösche. Wo man mal vor Ewigkeiten nochmal was hatte, wo man dachte, okay, brauche ich überhaupt nicht und dann schnell einloggen beim Passwortmanager und sagen, hier den Account, den könnt ihr gleich löschen, den brauche ich nicht mehr. Ne?
Ja,
Ist
ja,
also
ja.
auch so ein bisschen Aufräumarbeiten dabei, ist auch ganz positiv.
Das ist so wie bei Umzüge sind ganz cool, wenn man dann ausmistet.
Ja, definitiv.
In den allen Lebensbelangen.
Ja, aber so hat das so alles so
So.
seine Vorteile. Ja, ui, das waren die Themen. Kommen wir zu unserer aller Lieblingskategorie. Kommen wir zu Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und mit dem Getränk geht's auch gleich quasi los.
Ja, ich hatte ja den Zuhörern und Zuhörerinnen ja versprochen, dass das Drama um Kaffee weitergeht. Und da ich auf den Filterkaffee umgestiegen bin, hat Axel mir zum Geburtstag ein Hario V60 geschenkt. Was ist das? Das ist ein Filterkaffeehalter, ne, der besonderen Art, irgendwie aus Japan, der halt kegelförmige Filter. Kaffeefilter benutzt und der halt so aufgebaut ist, dass sich der Kaffee da besonders gut quellen, glaube ich, heißt das, kann. Und seitdem mache ich damit halt meinen Kaffee. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich merke keinen Unterschied. Aber ich fand es ja zumindest cool, dass Axel da an mich gedacht hat. Damit ich auch weiß, was habe für einen Kaffee-Rabbit-Hole.
Also ich fand den Kaffee da drüber, ich habe das ja auch, ein bisschen milder. Liegt aber auch vielleicht in der Zubereitung und da möchte ich gleich nochmal einen Link droppen, den packe ich auch gleich in die Shownotes und zwar von dem lieben Bene. Der hat ein GitHub-Repository, was er jetzt schon ziemlich lange nicht mehr pflegt, sehe ich gerade. 3 Jahre ist da nichts mehr passiert. Da ist sein ganzes Coffee-Equipment drin, übrigens auch mit den Sachen von Hario. Da ist aber auch eine Anleitung drin, wie man Kaffee damit richtig zubereitet. Und die ist wirklich, also du musst dann schon abwiegen alles und so, ne? Und auch Wasser abwiegen und Zeiten einhalten und nicht alles auf einmal draufschütten.
Okay, ja. Okay. So, ich habe mich mal nur an die Anleitung, was in diesen Begleithäppchen da war. Das Einzige, was ich da mich gehalten habe, ich habe meinen Kaffeepulver mal ausgemessen und geguckt, dass ich wirklich für 1 Liter Wasser halt auch wirklich 50 Gramm Kaffeepulver reingemacht habe. Aber dann habe ich halt nach Gefühl gemacht und dann, ja. Aber mal noch Wasser abwiegen, also ich wollte jetzt nicht den Axel nachmachen, wo ich ihn dabei noch lustig gemacht habe mit dem Siebträgermaschine. Aber auch da kann ich ein Update geben. Das Drama nimmt jetzt seinen ruhigen Fahrwasser auf, ist alles wieder gut. Er hat immer mal jetzt eine Einstellung gefunden für die Siebträgermaschine und ich bekomme jetzt jeden Sonntag einen vernünftigen Kaffee.
Ja, super.
Zum Frühstück.
Ja.
Ja.
Also ich habe an die Karte mal das Ding rangehangen von Bene.
Gerne.
Also die Wassermenge ist ja schon sowieso ein bisschen wichtig, ne? Also du kannst Wasser auch abwiegen, aber ging um die Menge des Wassers.
Ja.
Es ist halt eine andere Zubereitung, so ein bisschen. Ja, und ich fand, das ist ein gutes Rezept. Also wenn du sonst sagst, ich wollte schon immer mal Kaffee so ganz genau machen oder so, oder wenn eine der Hörerinnen oder Hörer das sagt, das ist ein Link, den ich gebookmarkt habe. Da ist eine Brauanweisung drin, die ganz brauchbar ist.
Genau. Nee, auf jeden Fall packen wir auf jeden Fall zu. Ich wollte nur sagen, ich versuche da kein großes Shishi zu machen. Das Einzige, was ich gemacht habe, dass ich einmal mal die Menge von Kaffee einfach mal abgewogen habe, fertig.
Ja.
Und wenn der Wasserkocher sagt, 1 Liter, dann glaube ich, dass es 1 Liter ist, fertig.
Ja.
Gut, und du bist unter den Filmekuchen.
Ja, genau. Ich habe mir den jetzt auch schon nicht mehr ganz so aktuellen Deadpool und Wolverine angeguckt. Und Marvel ist ja momentan nicht so ganz so einfach. Also es ist ja nach dem grandiosen Wakanda Forever ist es ja bergab gegangen. Ja, immerhin das.
Eigentlich schon vorher.
Nee, auch damit. Das war der Untergang mit dem Schiff. Ja, da hätten sie so Titanic-mäßig einfach absenken lassen. Es ist halt, in den Serien wird es gerade wieder so ein bisschen interessanter. Also ich habe jetzt auch gerade hier Agatha All Along. Ich habe das aktuelle Staffelfinale oder Serienfinale noch nicht geguckt, aber die fand ich ganz unterhaltsam, die Serie bis jetzt. Aber es ist jetzt, sagen wir mal, das MCU hat ein bisschen gelitten. Und Deadpool und Wolverine ist eigentlich genau das, was man erwartet. Nämlich zwei Charaktere, die, ich sag mal, nicht immer nur reden, sondern auch vielleicht eine physische Komponente in der Kommunikation haben, treffen aufeinander. Das wird auch ordentlich ausgelebt. Es ist ein typischer Deadpool-Film, was die Kommentare, Witze und so weiter angeht. Der Film ist eigentlich genau das, was er verspricht. Es ist jetzt nicht die komplizierteste Handlung. Die macht auch nicht immer Sinn. Es gibt auch ab und zu mal ein paar Längen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Dafür gibt es aber auch ein paar sehr ikonische Momente, wo es wirklich Spaß macht, das zu gucken. Und ich war unterhalten. Ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, ist jetzt nicht so, dass ich den 5-mal gucken muss oder 10-mal. Aber es war mal wieder so ein Film, den man sich in Ruhe angucken konnte.
Okay. Also es ist nicht Oscar-reif, ja?
Aber das erwartest du ja auch nicht. Also das ist ja
natürlich nicht.
Aber auch so MCU-mäßig, die Story ist einfach. Was sie sehr, sehr schön machen, ist, Deadpool und Wolverine kommen ja eigentlich aus diesem Fox-Universum. Ne? 20th Century Fox hat die Filme ja alle produziert. Und es wurde ja von Disney gekauft. Und ich sag mal, sie tragen dieses Studio auf eine schöne Art und Weise zu Grabe. Also das wird auch thematisiert, was da so passiert ist, was da so gemacht wurde, welche Altlasten da so sind. Und gleichzeitig hacken die das so ein bisschen, dass das auch alles irgendwie doch auch im MCU mit drin ist. Und ist ganz schön. Also kann man sich auf jeden Fall angucken. Und je mehr du von den Filmen gesehen hast, also auch gerade von hier diesen X-Men-Filmen und so, desto mehr Lacher hast du da eigentlich und desto mehr Spaß. Und ja, ein guter Film.
Okay. Also ein Film für Fans.
Ja, würde ich sagen. Also wer Deadpool mag, kommt wahrscheinlich. Du kannst ihn auch gucken, wenn du nicht als Fan da drin bist, sondern akzeptierst du die Sprüche einfach, musst du ja nicht groß hinterfragen. Wenn du nur sehen willst, wie Deadpool und Wolverine, die ja beide quasi unsterblich sind, aufeinander einprügeln, auch das kriegst du geboten, ne? Ja.
Okay, sehr, sehr cool. Aber lesen ist bei dir auch nicht zu kurz gekommen.
Ja, und ich weiß nicht, ob ich es gut fand.
Oh, okay. Was hast du denn
Ich
erstmal
habe
gelesen?
gelesen von Mark-Uwe Kling Views, und das ist der erste Thriller, den er geschrieben hat. Mark-Uwe Kling kennt man vor allem durch Quality Land und Känguru-Chroniken. Und er sagt von sich selber, gibt er auch diesen Podcast, Schreiben und Schreddern heißt er, wo er auch ein bisschen drüber spricht. Er hatte halt diese Idee für den Thriller und hat es dann halt geschrieben. Und der hat wirklich einen sehr, sehr guten Twist drin, wo alles drauf hinläuft, der dann auch wirklich, wenn du zum Twist kommst, denkst du so, oh, gute Idee. Ja, habe ich jetzt nicht unbedingt vorhergesehen, dass dieser Twist kommt. Aber der hat seine Schwächen, dieser Thriller. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich die weiteste Phase kein Thriller. Also es ist einfach eine Ermittlung. Ich glaube, was ich sagen kann, ist, weil das kommt direkt am Anfang raus, geht um eine Dame, die beim Bundeskriminalamt arbeitet, und es gibt einen Fall der Viralwelt, wo es darum geht, dass ein Mädchen entführt wurde, und da ist ein Video, auf dem man sieht, wie dieses Mädchen vergewaltigt wird. Ne, und das geht viral, und das BKA will das lösen, und sie ist die, die das machen soll. Und ja, mittendrin großer Twist. Ich sehe der Sandra schon an, die wird den Twist jetzt gerne einfach so erraten. Und ja, was mich stört so ein bisschen dran ist, es hat zwischendurch Längen. Ja, ohne den Twist zu erzählen, kann ich die jetzt nicht ausmachen, aber es gibt doch durchaus
Alles gut,
Phasen, wo du
alles
einfach so
gut.
denkst, so, ja, jetzt kommt doch mal bitte weiter. Ich finde ihn ganz am Ende wird er unnötig brutal. Also wenn er dann so in der Auflösung drin ist, dann kommt noch mal so eine Szene am Ende, wo ich so denke, die hat es nicht gebraucht. Also ich verstehe nicht, warum die Szene drin ist oder ne, also was ist jetzt der Mehrwert von dem
Ja.
Ganzen? Weil sonst Brutalität im weitesten Sinne nicht so drin ist. Also das ist ein Thriller, den kannst du ja ruhig lesen, also auch wenn du kein großer Thriller-Fan bist. Ja, es gibt ein paar Momente, aber es ist so, im Großen und Ganzen sind alle Charaktere die ganze Zeit relativ sicher. Und letzter Kritikpunkt, und das ist mir erst beim Lesen von anderen Reviews aufgefallen. Ich habe es abgeschlossen, das Buch war unzufrieden und habe gedacht, bin ich der Einzige, der es jetzt schlecht findet? Ja, ist es Wakanda Forever oder ist es, ja? Und dann habe ich mir so ein paar andere Rezensionen angeguckt, und was mir bewusst ist, was mich gestört hat, ist, der Mark-Uwe Kling schreibt immer sehr im Jetzt. Der beschreibt, was jetzt dieser Person passiert. Und dann gibt es einzelne Szenen, die werden sehr gut erzählt. Du hast auch immer mal wieder seinen Humor, der ist sprachlich sehr, sehr gut. Die Charaktere haben auch eine schöne Chemie. Ja, du erkennst die Charaktere, wie sie sprechen, dann irgendwann auch so ein bisschen. Also da passiert schon was. Aber es ist immer nur im Jetzt. Es sind Einzelepisoden, die dir quasi nacheinander gegeben werden. Und dieses Allumfassende, was das mal einordnet, ne, oder mal ein bisschen Abstand nimmt von den Charakteren, um dir so ein bisschen so eine Gesamtsituation darzustellen, ne? Das fehlt. Und das hat mich in dem Buch ein bisschen gestört irgendwie. Also, obwohl ich es schnell durch hatte. Also, ich habe dann 2 Abende quasi durchgelesen gehabt. Aber irgendwann hast du diesen Moment, wo du denkst so, ja, jetzt wird es langatmig. Und dann, oh, der Twist, der ist gut. Und dann wird es
Langatmig.
langatmig und noch langatmiger. Und Sachen, die eigentlich überflüssig waren, passieren. Und dann, okay, Auflösung. Oh, gut, schon fast 2. Twist. Nicht schlecht, ja. Und dann, okay, warum muss jetzt noch mal kurz vor Ende alles eskalieren? Ich habe erst gesagt, machst du noch einen zweiten Teil? Lese ich jetzt gerade nur so den, ne? Ja, also, ja, ich habe es komplett gelesen. Kein Hörbuch. Hörbuch gibt es auch von ihm. Es hat auch seine guten Momente, muss man definitiv sagen. Aber alles in allem ist es ein Buch, was ich, glaube ich, nicht wieder lesen werde. Ne? Also, wo ich jetzt schon weiß, es ist nichts, wo ich so noch mal drauf Lust habe, das zu lesen.
Ich muss sagen, Mark-Uwe Kling finde ich total lustig. Ich habe aber immer nur seine Bücher als Hörbücher gelesen. Und da liest er sie selber ein und deswegen ist das ja
Ja.
noch lustiger. Und wo bei mir die erste Enttäuschung war bei Mark-Uwe Kling war Quality Land 2.0.
Oh, das fand ich noch ganz gut.
Den fand ich. Also, der hat halt mit Quality Land halt so die Latte hochgelegt, dass das halt. Und dann fand ich schon nicht so gut. Die Frage ist jetzt nach deinem Review, ob ich mir Views wirklich durch, also das erste Buch, was ich von dem lese, oder ob ich mir das Hörbuch
Dann hol dir
merken
das
sollte.
Hörbuch. Also ich habe es mir halt gekauft, weil ich die anderen Bücher von ihm auch habe, auch alle gelesen habe. Ich habe sie auch alle
Ja.
als Hörbuch. Views jetzt nicht, werde ich mir auch nicht holen. Es ist mit ihm, wenn er es vorliest, noch mal besser. Aber es ist halt, also wie gesagt, der Twist ist wirklich, der ist gut. Ja, der kommt auch schnell. Also wenn der kommt, ist dann nicht so, dass du irgendwie so die Hälfte des Buchs merkst, ah, jetzt gleich kommt dieser Twist, ne? Darth Vader ist doch der Vater, ne? Entschuldigung für den Spoiler. Aber das ist da, finde ich, relativ knapp. Also, ne, du kommst mit dem Hauptcharakter eigentlich gleichzeitig ins Denken, wo du denkst, oh, könnte das sein, ne? Und dann, also wird's wieder langatmig.
Ja,
Und das
okay.
ist vielleicht das, vielleicht muss es das auch geben, vielleicht ist auch der Nachteil. Ah, nee, ich will, wenn ich das sage, spoilere ich ein bisschen was. Ja, vielleicht.
Naja, das sieht da eher so nach aus, hätte einfach bei Comedy bleiben sollen.
Ich habe jetzt noch ein anderes Buch von ihm, das er mit seinen Kindern geschrieben hat. Diesen Spurenfinder, was so ein bisschen Fantasy ist.
Ja.
Das habe ich jetzt nicht angefangen zu lesen, weil ich noch so mit so einem negativen Beigeschmack da rausgegangen bin. Und Angst hatte, dass ich mir den jetzt gerade kaputt gelesen habe. Ne? Dass ich nichts mehr von ihm lesen kann, weil ich den alle schlecht finde. Das werde ich aber auch noch mal lesen und es ist auch zwischenzeitlich gut geschrieben, ne? Aber wenn du dann halt einmal drin bist, dass du merkst, diese Langatmigkeit kommt und du wirst kritischer damit, ne? Dann fangen auf einmal auch andere Sachen an, dich zu stören. Und das ist vielleicht die Problematik an dem Buch. Und ja, vielleicht solltest du es mal hören oder lesen und gucken. Kannst du dann doch mal
Oder
ausleihen.
dann wahrscheinlich als
Ja.
Hörbuch. Also mal so, zum Beispiel das Neinhorn und sowas, also die sind grandios.
Ja.
Also, nachher, na gut. Ich,
Das Buch hat
wir werden
übrigens
sehen. Mal
relativ gute Bewertungen. Also es gibt schon, also ist jetzt kein Fünf-Sterne-Buch, ne? Es ist echt so ein Ding, ein paar Leute finden es großartig, ne? Und dann sind die, die sagen, ich habe es gelesen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Und da sind die, die sagen, es ist wie alle seine Bücher großartig. Und dann sagen manche, naja, das ist vielleicht der Ausreißer. Also vielleicht gefällt es ihr auch ganz gut.
ja, und ich bin
Ich meine, es soll
gespannt.
ja auch Leute geben, die Wakanda Forever mögen, von daher.
Ja, natürlich. Also
Ja.
deswegen alles gut, ne? Die Geschmäcker sind verschieden.
Ja, und das ist halt auch,
Also.
also.
Und anscheinend gibt es Leute, die das Buch gut finden.
Eben, ja, kann ich auch voll mit leben.
Ja,
Also es ist auch,
klar. Ja.
ja, es ist ja nicht grottig schlecht. Es ist nur
Ja,
so,
okay.
dass ich so im Nachhinein denke, ach ja, na, naja. Dann lieber mal ein gutes Brettspiel.
Ja, und ich habe ein Brettspiel, das eher, ich würde sagen, das ist Tabletop-Spielen für Familie. Und es geht um die Abenteuer des Robin Hoods. Und was ich sehr cool fand, war, die Regeln waren innerhalb einer Seite erklärt und da konntest du loslegen mit dem Spielen. Und es ist halt so, dass du die Geschichte von Robin Hood halt mit den ganzen Charakteren nachspielst. Und du musst halt, also. Kann man jetzt spoilern, dass die erste Story halt ist, muss den Bruder Tuck halt befreien. Und dann baut sich halt die Geschichte komplett halt auf, was du halt von Robin Hood halt kennst. Und dann bewegst du halt deine Figuren, so wie du es von Tabletop halt kennst. Also bei Tabletop ist das wohl, also ich habe selber nicht gespielt, aber das ist normalerweise so mit Lineal würfeln und dann entscheidest du, wie weit du gehen kannst. Diese Elemente wurden halt auch mitgebracht. Du interagierst halt mit anderen Figuren. Muss Aufgaben halt lösen und als Kooperativ, also als Team. Das heißt, du diskutierst du halt und du hast halt eine zeitliche Begrenzung, dem je nachdem, welche du Aktionen zu machen, wenn halt die Zeit, die du dafür hast, halt runtergerechnet und nicht, weil dann halt der Sheriff von Nottingham halt hinter dir herhält und irgendwann hat er dich gepackt, wenn du bestimmte Aktionen gemacht hast. Ja, ich fand das spannend von der so eine Storytelling-Geschichte, nicht nur halt strategisch irgendwie, sondern halt, du spielst halt eine Story halt nach. Fand ich halt spannend. Und jetzt habe ich halt gelernt auch, das vom selben Autor wie von Die Legenden von Andor, ist auch so ähnlich gelagert. Und ich vermute mal, das sind halt Spiele, die du spielst so einmal die Kampagnen halt durch und dann kannst du es halt wieder halt weitergeben.
Aber das kann ich auch, ne? Also ich kann das weitergeben. Das ist nicht so ein
Ja,
Spiel, wo ich
genau, das
danach
ist
das
nicht so.
Brettspiel quasi wegwerfen kann.
Genau, also du musst kein Material zerstören. Du siehst das halt vom Brettspielen, weil du halt das Brettspiel ein bisschen verändern musst mit solchen Plättchen, die man umdrehen kann. Die haben immer Gebrauchsspuren, ja. Aber das hat keine Auswirkung auf die Story, sondern die sieht halt verbraucht halt aus. Ne? Wenn du damit leben kannst,
Ach
ist
so,
es
das
halt
heißt
so.
quasi im Brett sind solche Chips drin oder sowas, die du umdrehen
Genau, die
kannst.
du drin.
Okay.
Genau.
Verstehe.
Und da ist es halt Natur der Sache, dass man das dann halt, dass er ein bisschen verknüppelt aussieht.
Spannend. Also ich war bei diesen Spielen, die man nur einmal spielen kann, bis jetzt immer sehr, sehr, sehr zurückhaltend.
Ja, das sind auch dann eher Legacy und also ich habe Pandemie Legacy Season 1 gespielt. Also das ist vom Spielerlebnis halt mega, aber das ist wirklich so. Du zahlst da, wenn du das jetzt nicht gerade bei eBay kriegst für kleineres Geld, halt irgendwie deine 80 Euro. Und du hast dann halt, was halt, wie viel Spaß haben wir hatten, halt 4, 5, 6 Wochen halt Spaß. Und dann schmeißt du es halt raus, ne?
Ja.
Und dann ist eher die Schwierigkeit, dass du auch die Gruppe halt über 5, 6, 7 Abende halt auch so zusammenkriegst, ne? Aber hier ist es ne, auf jeden Fall nicht. Das ist halt, du kannst es dann weitergeben und die haben es auch sogar schlau gemacht, du könntest das Spiel auch noch ein zweites Mal spielen und dann haben sie so die Geschichte nochmal Varianten nach Motto, wenn du das zweite Mal durchspielst, dann kriegt die Story nochmal einen Twist.
Das finde ich wiederum cool. Also du könntest ja theoretisch auch nochmal von vorne spielen, auch wenn du die Story kennst, oder macht das alles kaputt?
Ja. Nee, das, wenn du, deswegen haben sie halt, und die haben halt, wenn du die Story nochmal ein zweites Mal spielst, dann gibt es halt, wenn du die Story das zweite Mal spielst, dann geh diesen Zweig ab und dann verändert sich die
Nee, das
Story.
habe ich schon verstanden. Aber du könntest auch in der
Ja.
Theorie, wenn du sagst, es war jetzt so ein tolles Erlebnis, und ich kenne den Film zwar, aber wir gucken ihn jetzt nochmal mit zwei anderen Leuten, weil.
Ja, also es kommt wahrscheinlich auf die Leute halt drauf an, ne? Wenn einer dabei ist, der die Story kennt, ob er sich dann zurückhalten kann.
Also gibt es
Oder
Sachen,
sich drauf ein.
Entscheidungen, die du treffen kannst, um abzukürzen oder
Ja,
so. Okay.
genau. Und oder du bist halt so neugierig und denkst, okay, ich spiele die Story nochmal nach und werde einfach mal bewusst andere Entscheidungen treffen. Das geht ja auch. Du kannst aber auch, wenn du nicht vier Leute bist oder weniger, dann können nicht alle Rollen gespielt werden, dass die Story halt mit anderen Rollen halt spielst, ne?
Okay.
Das könntest du auch machen, ja.
Aber ich finde, wenn man es auf verschiedene Weisen durchspielen kann, kann ich mir ja schon vorstellen, dass es trotzdem spannend ist. Oder wenn du gemerkt hast, okay, wir waren voll umständlich, ich will das jetzt nochmal spielen und diesmal schlauer sein am
Ja,
Anfang und dann,
das.
ne, also. Also
Ja,
ganz
kann ich mir schon auch
ausgeschlossen ist es nicht,
vorstellen.
wenn es Material das ja gibt, dann kannst du das ja individuell entscheiden.
Mal ausprobieren, genau.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben die 2 Stunden wieder geknackt, was ist denn hier los?
Bäh.
Also zumindest in der Rohaufnahme, aber ich glaube, so viel haben wir nicht zu
Ja,
schneiden.
genau.
Das ist ja dann am Ende immer alles nochmal einen Ticken kürzer. Ja, war eine schöne Folge, hat Spaß gemacht.
Dito.
Ihr kennt das ganze Spiel, wir freuen uns über Bewertungen und Sterne und Häkchen und keine Ahnung was auf allen denkbaren Plattformen eurer Wahl. Gerne auch Kommentare, am besten per Kontaktformular oder per E-Mail oder per Mastodon, da hören wir überall drauf. Ihr könnt auch in unseren Discord kommen. Da ist zwar nicht so viel los, aber wir kriegen mit, wenn da was passiert und dann würden wir auch antworten, ne? Also immer wieder gerne. Vielleicht müssen wir mal ein Hörertreffen vielleicht irgendwann mal machen.
Weihnachtspulle.
Weihnachtswunsch, ja, war ja eigentlich gar nicht schlecht, ne? Man muss schon ein freies Wochenende finden. 24 sei es noch, nichts im Kalender.
Bei mir nicht mehr.
Ja, schade. Aber wir gucken mal.
Ja, genau.
Auf jeden Fall, wenn ihr uns gerne bewerten wollt, wenn es euch gefallen hat, macht das, teilt die positive Nachricht. Wenn euch was nicht gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über Feedback. Und ja, das war's. Folge 67, wie gesagt, aufgenommen 1. November. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Euch noch eine tolle Zeit, eine tolle Woche. Ja, bis dann. Tschüss, tschüss.
Tschüss.